Wow, Spiele, diese Delight. Austria, ist das das mit dem Känguru und dem Koala-Bär?
Nein, Andi, du meinst Australien, das ist Österreich.
Ah, ist das nicht da in Richtung Erzgebirge, kurz an Frankfurt vorbei?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des menschenverachtenden Untergrund-Podcasts. Mein Name ist Adrian von Todgurt und mit mir dabei ist der außer Atem Andi. Hallo Andi.
Hallo Adrian. Mann, mir raucht selten der Kopf mehr, als wenn irgendwas Technisches nicht funktioniert.
Ja, heute das. Also ich habe jetzt extra gesagt, wir machen heute keine Experimente, wir machen das gleiche wie letzte Woche nochmal mit Meets, weil mir ist aufgefallen, dass Teams ja voll die blöde Funktion hat. Die sind die Meetings ja bei der freien Version begrenzt von der Zeit her. Deswegen habe ich gesagt, machen wir nochmal Meets wie das letzte Mal. Und diesmal hatten wir massive Probleme, da reinzukommen.
Ja, also mit wir meint er hauptsächlich mich, aber ja, ich verstehe es, ich kann es nicht erklären. Vielleicht kann mir irgendjemand erklären, wenn ich auf einen Google Meets Link klicke, warum ich dann zu Zoom weitergeleitet werde, aber nicht mal das deutsche oder europäische, sondern die US-Version.
Ja, vielleicht gibt es technikaffine Leute in den Kommentaren.
Gibt es die nicht immer?
Bestimmt. Ich habe tatsächlich am Wochenende nicht so viel gemacht. Das schicke ich jetzt schon direkt mal vorne weg. Ich war jetzt auf keinem Konzert. Mein nächstes Konzert ist Grima, Ulta und Co. Am Donnerstag erst. Deswegen am Wochenende habe ich jetzt nicht viel gemacht. Mit Freunden im Garten bei ihnen gegrillt. Ein bisschen was am Feuer getrunken. Bin ja noch einen Spaß draus gemacht. Später ein bisschen ESC zu gucken. War ganz witzig. Immer auf WhatsApp mit der Familiengruppe hin und her geschrieben, warum der nächste Beitrag schon wieder furchtbar ist.
Das ist dieses Musikding, ne?
Ja, genau. Ganz genau.
Ich habe von sowas immer so wirklich so gar keine Ahnung, aber ich weiß immerhin, dass Deutschland 15. geworden ist. Da ich aber nicht weiß, wie viele Nationen teilnehmen, kann ich die Information überhaupt nicht einordnen.
Wenn ich richtig informiert bin, sind 26. Also Mittelfeld.
Naja.
Totales Mittelfeld. Also Raab hat ja gesagt, er holt das wieder und das wird ja super toll. Und ich fand's schön, die Memes fand ich toll, weil der Raab die ganze Zeit dann so geguckt hat, als es nicht gut lief. So dieses Hide the Pain Herald, so dieser alte Mann, der so. Das war schon ganz witzig. Ansonsten, ja, was war noch? Bundesliga war am Wochenende, das halten wir aber auch kurz. Da gibt es sowohl Freunde als auch Feinde in den Kommentaren, habe ich gemerkt. Aber ich muss zumindest erwähnen, dass die Eintracht es doch geschafft hat, die Champions League klar zu machen. Und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut.
Ja, bei mir wir haben gegen Elatissen unentschieden gespielt. Aber ein Spiel, für das sich keiner mehr interessiert hat, ehrlich gesagt. Wenn du das letzte Heimspiel schon als Geisterspiel hast und dann schon alles rum ist. Das ist immer das Blöde an der Regionalliga, ne? Da gibt es ja im Endeffekt nur einen Aufsteiger und das war's.
Also wenn das schon entschieden ist, dann passiert da auch einfach nicht mehr viel.
Nee, hundertprozentig nicht. Und Illertissen ist wirklich ein Kackstadion, ein Kackverein und echt weit weg von hier.
Okay.
Naja. Dementsprechend habe ich mich nur in Würzburgs einziger alternativen Disco rumgetrieben am Freitag, weil ein Freund von mir da eine Veranstaltung gemacht hat. Das war sehr cool, ja. Black Metal und Burger, Sachen, ich mag Black Metal, ich mag Burger. Hat gut funktioniert, aber sonderlich viel erzählen kann man da auch nicht.
Es heißt das Labyrinth eigentlich und wird immer Labi genannt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ach so, ja, kein Mensch auf der ganzen Welt nennt das Ding Labyrinth.
Ja.
Es ist auch, wenn du außen auf dem Schild steht, auch das Labi.
Es gibt so viele ich kenne so viele Locations, die nicht bei ihrem richtigen Namen genannt werden, sondern nur bei einer Verkürzung.
Ja, keine Ahnung. Ich kenne fast keine, die bei ihrem vollen Namen ausgesprochen werden.
Stimmt, mein Stammname ist Second Home bei Runkel. Das wird eigentlich auch nur Second genannt. Das Speakeasy hier in Frankfurt wird eigentlich auch nur mit Easy abgekürzt. Und das Final Destination haben sie auch immer nur Final genannt.
Ponyhof, so das Einzige, glaube ich, ne? Aber das ist ja im Endeffekt auch, was willst du denn da groß machen?
Ja, das Pony könnte man natürlich sagen, aber das macht keiner. Auch der Zoo, die ganzen anderen Sachen, die kurz sind, Zoom, Bett, also das Bett, klar, das könnte man auch sagen, aber die Leute sagen auch nur Bett.
Ja, genau, ins Bett.
Also, ja, so Sachen gibt's halt. Aber das ist schon ganz interessant. Du, ich habe jetzt schon gehört, dass du Getränke aufgemacht hast und ich muss sagen, aufgrund der technischen Unwegsamkeiten war ich schon ein bisschen durstig, beziehungsweise ich hatte das Bier schon vorher aufgemacht, bevor ich gemerkt habe, dass du technische Probleme hattest. Deswegen musste ich mein Bier schon tatsächlich mal vorher testen, damit es nicht verzerrt wird. Zu Ehren, ich hatte ja letztes Mal schon gemerkt, ich habe letztes Mal schon ein Kölner Bier dabei gehabt und jetzt hat es ja tatsächlich erst klar gemacht, die Zweitligameisterschaft zu holen, der 1. FC Köln. Deswegen heute nochmal ein Gaffel, aber diesmal kein Kölsch, sondern ein Perlenzauber Gypsy Brewery, ein Kaleas Perlenzauber ist die Gypsy Brewing und wird jährlich in wechselnden Braustätten gebraut. Dieses Jahr handelt es sich um eine obergärige Bierspezialität aus der berühmten Kölner Privatbrauerei Gaffel. Hell, ungefiltert und naturtrüb. So präsentiert sich der Urvater das Kölsch. Perlenzauber, ein süffig mildes Geschmackserlebnis aus der Rheinmetropole. Ja, ich kann noch ganz kurz vorlesen, was für eine Wertung ich dem Ganzen gegeben habe. Also das Cover sieht aus wie selbst gezeichnet, als hätte man irgendwie ein Bild von, keine Ahnung, was DeviantArt oder Animex von den Amateurzeichnern genommen und hochgeladen. Also so ein Bullauge von einem dreckigen Schiff und da drin.
Meerjungfrau sein, ne?
Oder so, ja, Meerjungfrau kann gut sein. Ich schätze mal, die haben das Ganze Gypsy genannt, weil es in verschiedenen Brauereien jährlich gebraut wird, also so rumzieht. Das macht ja dann wahrscheinlich Sinn. Ich habe es jetzt mal im Ganzen einen Punkt mehr gegeben als dem Kölsch. Das Cover zieht das Ganze nach runter, da habe ich mich nur einen Punkt gegeben. Ansonsten Farbe, Schaum und Geruch hat alles von mir eine 3 bekommen. Der Schaum ist natürlich jetzt weg, aber der war eben ganz gut da. Ich mag ja sowieso etwas trübere Biere. Das ist so naturtrüb, finde ich immer ganz nett. Und der Geschmack ist okay. Also besser als das Kölsch auf jeden Fall. Und deswegen gab es eine 4 im Vergleich zum letzten Mal. Also man muss das ja schon deutlich voneinander abheben. Und insgesamt eine 11.
Ja, ich habe mir das natürlich vom letzten Mal, ich habe es nicht runtergebracht, das Pilz. Jetzt probieren wir es mit dem Braustübel Hellen.
Ja.
Du sagtest ja schon, das ist besser als das Pilz. Mhm. Das wollen wir probieren. Und wenn ich damit fertig bin, hoffentlich schaffe ich es heute, gibt es noch einen Würzburger Hofbräu. Und das Ganze begleite ich mit einem meiner absoluten Lieblings-Single-Malts, tausendfach erwähnt, der gute Oban. Was mir überhaupt nicht klar war, der gehört zu den Classic Malts of Scotland.
Ach, komm.
Das war mir überhaupt nicht klar. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Oban-Brennerei eher klein und verhältnismäßig unbekannt ist, weil außer dem 14-Jährigen hier, die Distillers Edition von dem 14-Jährigen, der meines Wissens nach, ja, fährt der überhaupt mit Altersangabe, weiß ich gerade gar nicht. Und dann gibt es noch einen nachgereiften 14-Jährigen, mehr Whiskys von denen kenne ich gar nicht. Und hat mich dann doch überrascht. Ciao. Aber nach wie vor, für mich eine der perfektesten Single Malts, die es gibt.
Dann cheers. Ich habe deinen Singleton übrigens leer getrunken mit meiner Freundin zusammen am Wochenende.
Respekt, die ganze. Achso, den Singleton.
Ja. Der war, ich dachte, der war nicht mehr wirklich voll, also von daher ging das schon.
Ja, ich dachte gerade ganz kurz, den Black Label. Gönn dir, alles deins. Aber ja, der muss bis zum nächsten Geburtstag halten. Nein,
sehr gut. Ansonsten, ich habe hier noch natürlich einerseits das Schlappe Seppel Kellerbier. Das hatte ich, glaube ich, schon im Stream gezeigt. Und noch das letzte Heineken, was ich im Kühlschrank gefunden habe.
Also, da hast du dir richtig was vorgenommen heute. Cheers.
Ja, cheers. Ja, ist erst Montag. Man muss ja die Woche irgendwie spaßig gestalten, sag ich immer.
Ja, bei mir ist Gott sei Dank wieder recht ruhig auf Arbeit. Von daher kann ich mich nicht beklagen. Ich komme morgen auch etwas später, habe mir ein paar Überstunden genommen, weil neue Shirts sind angekommen, die wir für Anheim bestellt haben. Und ja, jetzt, wir schleichen ja zwei Motive aus und setzen, haben jetzt das eine alte nochmal nachbestellt, bis ich hoffentlich, vielleicht, wenn es gut läuft, im nächsten Podcast schon ein bisschen was mehr ankündigen kann.
Ich stelle mir gerade vor, wie dann so ein LKW kommt und dann so eine Lieferung so piep, piep, piep.
Ja, so ein Tanklaster bei mir im Keller.
Einfach die Europaletten, einfach da rein.
Oder ich habe einfach 50 T-Shirts bestellt, die in einem riesen Karton kommen und in der Post auf mich warten, weil kein DHL-Fahrer dir das in die Wohnung schleppt. Nö.
Ja.
Das Braustübel Helles schmeckt übrigens noch gar nichts.
Ja, das ist.
Also das kannst du einfach einatmen.
Und deswegen ist es besser als das Pilz.
Ja, das Pilz ist wirklich, also wirklich Top 5 der widerwärtigsten Biere, die ich in meinem Leben getrunken habe.
Ja.
Und da würde ich sogar ein abgelaufenes Eco 5 Liter Partyfass mit reinrechnen, was immer noch nur auf der 2 ist.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Das widerlichste ist übrigens Graf Arco Pilz. Das kennt kein Mensch, das ist die Brauerei kann auch pleite sein. Das ist eine ganz, ganz, ganz kleine Dorfbrauerei. Und also das ist wirklich ein Bier, das ist so, also Das schmeckt nicht mal kalt vom Fass.
Also ich kann gar nicht genau sagen, was ist das widerlichste Bier ist, was ich kenne. Also Königsbacher, nette Bier aus Koblenz, beides Koblenz, also Koblenzer Biere sind auch absolut Horror. Das ist ein Weilburger Lordpilz, wird bei mir auch keinen Preis gewinnen. Und natürlich mein infames Stauder, aber Stauder ist im Vergleich dazu noch besser. Muss ich dann leider doch sagen.
Ja, ich finde diese ganzen Industriebiere, ne, die du da jetzt mit reinzählen könntest, auch so, die sind alle schon, die sind auch oft nicht gut, aber die sind auf so eine gewisse Art und Weise ja auch erträglich.
Ja.
Aber es gibt ja einfach Biere, die sind unerträglich. Und damit meine ich noch nicht mal irgendwelche Pale Ales, die nach, weiß ich nicht, Rosenduft und Mülleimer schmecken. IPA. Sondern, ja, ey, also.
IPA sind auch überhaupt nicht meins. Also, es heißt
wirklich
IPAs, nicht. Ist IPAs, ne? Oder nicht IPAs, ich bin mir unsicher.
Also ich spreche es IPA aus für India Pale Ale, aber so ganz genau, also diese ganzen Craft-Biere halt, ne, das ist alles nichts. Ich habe mal eins getrunken, was ganz gut war, irgendwie Zitronengras und noch irgendwas anderes mit drin. Das hat halt im Endeffekt wie ein nicht süßes Radler geschmeckt. Das ist dann ja okay, aber ob ich dafür dann 7 € irgendwas oder ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall halt 3 normale Bier dafür ausgeben würde, das ist halt auch fraglich.
Ja, verstehe ich. So, dann lassen wir den Getränke-Podcast an dieser Stelle schon hinter uns und ich würde nochmal sagen, ich sehe schon, was du anhast. Du hast ein Wartain-Shirt an.
Ach so, ja, ich habe, wie gesagt, wieder mein klassisches Wartain-Shirt an. Ich
habe Lawless Darkness.
Richtig, richtig runtergekommen wie meine Nerven.
Das hast du schön ausgedrückt. Ich habe einfach das von der Arbeit heute angelassen. Poison Speed. Ich hatte es schon ein paar Mal, glaube ich, an und auch gezeigt. Hinten drauf steht ein bisschen mehr, aber ich nehme mich jetzt nicht extra um.
Nee, also wie gesagt, es ist
so spektakulär.
Wir können eben. Ja, ich glaube, nächsten Podcast trage ich da mal von den neuen Shirts eins, weil ich glaube, von meinen eigenen Bands hatte ich noch gar nicht was an, oder? Doch, das Limitierte.
Nee, ich hatte auch noch kein Blackgirl-Shirt hier an, tatsächlich.
Ja. Können nächste Mal schamlose Werbung machen, nächste Folge.
Das wäre eigentlich mal witzig, ja. Das ist eine witzige Idee.
Ja, die Ausgaben fürs Album gehen nämlich los. Ich habe gedacht, dieses Mal geht's. Naja.
Das denkt man immer. Und dann, naja. Am Ende ist
dann sind es halt hier 500, da nochmal ein Tausender und naja. Dann geht's auf einmal ganz schnell.
Ja, wie wenn wir zusammen im Club sind. Da mal 500, ja. Da mal ein Tausender.
Ja, aber in Frankfurt kann man ja zum Glück überall mit Karte zahlen, von daher nicht so schlimm.
Und dann hast du auch nur 2 Radler getrunken.
Ich hab Radler,
ich. Da 500, da 1000. Nein,
ja, so kein Thema. Auch nicht.
Aber als wir da zum Schluss noch im Birmingham Pub waren, das war schon asozial teuer.
Da fehlt mir jede Erinnerung, aber ich glaube, du hast bezahlt, ne?
Ja, ich habe gesagt, ich gebe die letzte Runde. Und ich habe mir echt gedacht, so, ihr wollt mich doch verarschen, weißt du? Ich bin ja da, glaube ich.
Ich höre das gerade zum ersten Mal. Also ich hatte einen Kilkenny und ich glaube, Andi auch.
Ja. Ja, genau. Ja, Andi, du und der Flo, die hattet, glaube ich, alle so Sachen, die so 6 € gekostet haben. Lass mal 6,50. Und ich habe natürlich noch voll übertrieben, weil ich noch diesen Snakebite haben wollte. Dieser Snakebite, was im Grunde Binding mit Apfelwein war, wo ich mir gedacht habe, du willst mich schon verarschen, das ist kein Snakebite. Aber der hat dann nochmal 2 € mehr gekostet und da war man relativ schnell bei 26 €.
Ja,
26, 27 €. Und ich fand das echt schon ziemlich teuer.
Für vier Bier, wo man sich ehrlich ab der Hälfte nur noch reingequält hat, weil ich eh schon nur noch auf einem Auge gesehen habe, so voll war ich.
Ja, das Gruppenfoto hat das auch ausgestrahlt bei uns allen.
Ja. Aber hat Spaß gemacht. Ja. Ich komme wieder.
Gerne, gerne. Ist jetzt auch schon wieder ein Monat her, dass wir das gemacht haben.
Wahnsinn, ne?
Ja. Ja. So, dann machen wir jetzt direkt mal weiter mit den, wir sind schon relativ flott heute. Gehen wir mal in die Kommentare, die kommentiert werden wollen.
Ja, magst du heute mal anfangen, weil ich habe nur einen, der ist dafür etwas länger.
Natürlich, ich fange hier gerne an, weil ich habe, glaube ich, etwas klarzustellen und das haben gleich mehrere Leute klargestellt und da bin ich auch sehr verwundert.
Ich weiß, was kommt.
Ja, du hast mich aber auch letztes Mal voll ins Messer laufen lassen.
Ich habe einfach auch überhaupt nicht nachgedacht.
Es geht um diesen Bad Boy hier. Panzerdivision Marduk natürlich. Dieses Album, hier das Digipack, und zwar das Digipack von 2007, 2008. Und da fängt nämlich die Konfusion an. Der in Ashen Tear ist übrigens ein sehr schöner Name und ein sehr schönes Avatarbild. Eine Katze mit Krawatte. Nicht sehr schön, schreibt, Panzerdivision Marduk ist übrigens von 1999, war mein erstes Marduk-Album und auch mein erstes Konzert damals. Wie kommt ihr auf 2007? Ähnliches hat auch der Stefan Fröhle gesagt. Du hast mit deinem Bauchgefühl recht. Panzerdivision Mato kam 1999 raus. War mir nur unsicher, weil ich das 2003 gekauft habe. Und auch der Tobias Hunzler auf Spotify hat direkt geschrieben, Leute, die Panzerdivision Marduk ist von 99. Ja, und ihr drei habt alle recht. Es ist natürlich von 1999. Ich habe aber das Booklet hier aus dem Digipack aufgemacht, als ich vorher recherchiert habe. Oder besser recherchiert, als ich mal die CDs durchgeguckt habe. Und habe einfach nur auf das letzte Ding geguckt und gesehen, aha, July 2007. Ich so, ja, das passt doch. Hätte ich einfach mal ein bisschen genauer hingeguckt, ist mir aufgefallen, dass da steht Original Released May 1999. Es war meine Unachtsamkeit und ich hätte natürlich auf mein Bauchgefühl hören sollen, weil ich habe mir schon gedacht, so 2007 hatte ich aber den Release-Kalender sehr genau im Kopf. Da habe ich wirklich jedes Legacy und Rockhard sehr genau gelesen, weil ich sehr viel gependelt bin, täglich so 3 Stunden, also hin und zurück, so jeweils 90 Minuten und hatte sehr viel Zeit, Musikmagazine zu lesen. Und ich glaube, es wäre mir aufgefallen, dass Panzerdivision Marduk rausgekommen wäre und das dann ziemlicher Hype drum war. War es aber nicht. Also
ich habe das gar nicht so krass für mich mein Punkt, den ich ja noch machen wollte, wir haben ja, ne, ja, war ja nur im Endeffekt, dass alte Marduk für mich einfach andere Alben sind als die Panzerdivision, weil diese Band gibt es einfach schon wesentlich länger. Und deswegen habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass 2007 zu diesem Re-Release, und da könnt ihr uns jetzt vielleicht nochmal verbessern, auch eine Tour war, eine Panzerdivision-Tour von Marduk. Weil das 2007 war das Jahr, wo ich auf Wacken, Summer Breeze und noch ein anderes Festival gegangen bin, das da, was war denn dann das dritte? Dass da direkt, also es waren so Wochenenden an Wochenenden an Wochenenden. Und ich meine, ich habe dreimal hintereinander Marduk gesehen.
Also ich weiß, dass in dem Zeitraum ist auch das Rome-Album rausgekommen. Dieses Rome 512 oder wie das heißt. Ja genau, 512, das kam 2007 raus.
Ja, müßig.
Also ich sag gar nichts mehr zu Marduk. Vielleicht mache ich nochmal irgendwie ein Shame-Video, wo ich mich wirklich mal als Ausgleich eingehender mit Marduk beschäftige. Aber ihr könnt gar nicht glauben, wie peinlich mir das war.
Naja, jetzt auch nicht peinlich als zu vermuten, dass auf dem Weg ins Erzgebirge man schon irgendwie an Frankfurt vorbeikommt, oder?
Ja, ich sag mal so, ich gucke viel so Family Feud und so weiter aus Amerika. Die Amerikaner und ihre Geografiekenntnis, die schlägt niemand.
What's the capital of Germany, ne?
Belgium.
Gibt's da noch eine andere Antwort?
Ich weiß es nicht.
So, egal.
Du bist dran.
Ich habe mich übrigens gerade spontan umentschieden. Ich möchte mich an der Stelle schon mal beim Stressabbauer entschuldigen. Ich wollte deinen Kommentar vorlesen. Der ist wirklich lang und wirklich gut. Aber ich, Libertas 1958 hat mich da leider jetzt gerade einen Kommentar geschrieben, auf den ich eingehen muss. Das geht ja gar nicht anders.
Mach das.
Amateurfußball, alkoholische Getränke und Metal. Was gibt's Besseres? Fragezeichen. Ja, das frage ich dich, lieber Libertas. Keine Ahnung. Nach dem Abstieg geht es für mich nächste Saison wieder nach Würzburg. Ich freue mich schon. Haben wir hier einen Fan des ersten FC Unterhaching etwa anwesend?
Stimmt, die sind aus der dritten Liga abgestiegen, ne?
Und der einzige Verein, der mir einfällt, der von der dritten Liga in die Regio Bayern absteigt, ist Unterhaching. Es gibt Fans vom ersten FC Unterhaching und die das öffentlich zugeben. Also ich stoß auf dich an, lieber Tass, und wenn du es bist, sag Bescheid, wenn du nach Würzburg fährst, Stadion Bier geht auf mich. Also nicht, dass ein Stadion Bier geht auf mich. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich weiß nicht, wie viel du saufen kannst.
Was ist die größte Leistung von Unterhaching gewesen?
Also von jedem Fan nicht 60 Fan zu werden, würde ich sagen, obwohl das nur 8 Minuten Fahrt entfernt ist.
War das nicht?
Aber die haben doch auch mal irgendwen aus dem Pokal geschossen, oder?
Die haben vor allen Dingen mal Leverkusen die Meisterschaft verhagelt, wenn du dich erinnerst. Mit der Vizekusen-Geschichte. Sie hätten nur.
War das Unterhaching?
Ich meine, das war Unterhaching.
Krass, ich habe Bayer Oerdingen im Kopf. Ja, die Farben sind halt auch gleich, ne? Die heißen nicht mehr Bayer Oerdingen, gell? Ich weiß gar nicht, wie die gerade aktuell.
Nee, die hießen KFC Oerdingen. Aber sind nicht auch pleite gegangen?
Ja, mehrmals. Mehrmals. Und die waren ursprünglich Bayer Oerdingen.
Genau.
Hat dann halt Bayer entschieden, nur noch nach Leverkusen Geld zu schicken.
Genau. Genau. Hier auch bei Wikipedia steht es. Bayer Leverkusen hatte vor dem 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 99-2000 3 Punkte Vorsprung auf Bayern München und verfehlte unter anderem durch ein Eigentor von Michael Ballack gegen den Aufsteiger Unterhaching den sicher geglaubten Meistertitel. Weil sie es nicht geschafft haben, einfach nur unentschieden zu spielen gegen Haching. sondern 2-0 verloren haben gegen Aching, haben sie die sicher geglaubte Meisterschaft aus der Hand gegeben.
Tja, naja, eine haben sie ja jetzt.
Genau, eine haben sie.
Und bei der wird es ja wohl auch bleiben, wenn der Herr Xabi Alonso sich doch noch verzieht. Aber wir sollten jetzt aufhören, über Fußball zu reden. Da verlieren wir, glaube ich, jetzt wieder
Zuhörer. Das ist aber eine gute Überleitung zu meinem nächsten Kommentar, den ich vorlesen möchte.
Geht zum Wrestling?
Sowohl als auch.
Aha.
Denn der lustige Pete hat geschrieben, gerne mehr Fußball-Talk. Mein Walldorf konnte den Gang in die Regionalliga zum Glück verhindern. Also wir haben auch Mannheim-Fans hier.
Walldorf-Mannheim ist eh voll der geile Verein.
Fanfreundschaft.
Eintracht. So weit gehen wir nicht.
Wir haben Fanfreundschaft.
Mit Eintracht?
Meine ich doch. Ich bin mir da relativ sicher.
Halleluja, ey. Ich weiß, ich erkenne mich in der Bundesliga, wer merkt es gerade, wirklich gar nicht aus. Ich bin sehr glücklich in meiner Regionalliga. Es darf auch noch eine Liga tiefer werden, aber.
Ja, auf jeden Fall, ja, gibt's. Genau. Sehr genau. Die Ultras gibt's auch eine Fanfreundschaft. Also, genau. Und genau. Nicht so viel davon, weil der Evidenzer hat schon wieder geschrieben drunter. Nee, bitte nicht. Dann schalte ich ab. Dann lieber Wrestling. Aber.
Gibt's denn beim Wrestling was Neues dieses Wochenende? Ist denn was Spektakuläres passiert?
Na, das ist ja das Problem. Also, ich finde, momentan dümpelt so ein bisschen vor sich hin. WWE. Da passiert aktuell, finde ich, gar nicht mal so viel. Ich finde dieses Cena, also dass John Cena jetzt ja den Titel gewonnen hat und jetzt der Böse ist, der Heel, war eine coole Idee, aber bisher kommt jetzt nicht so viel bei rum. Nächste Woche ist erstmal Saturday Night Main Event, so ein Lückenfüller-Event. Da gibt er sich mit R-Truth dann nochmal mit seinem langen, seinem Ultra-Fan ein Match. R-Truth, immer großartiger Comedy-Wrestler, der immer gesagt hat, John Cena war sein großes Jugendidol, obwohl er älter ist als John Cena. Ja, das ist so seine Art.
Ich habe schon immer in Bettwäsche XY geschlafen, ne?
Ja, genau sowas. Also, ja, aber großartig jetzt, krasse Verwerfungen, die ich jetzt erwähnen müsste, gibt's, glaube ich, aktuell nicht. Also das mit Sabu, das war schon die krasseste Meldung der letzten Zeit. Also sonst ist es immer so ein bisschen dieser Post-WrestleMania-Kater. Das ist wie wenn so wenn Januar ist in der Metal-Szene, wenn dann die ganzen Alben, die vor Weihnachten rausgekommen sind im vierten Quartal, dann ist ja meistens im Januar auch erstmal so ein bisschen saure Gurkenzeit.
Ja, das stimmt wohl. Naja, mein letzter Kommentar ist dann on the fly von der guten Donatella TS, never Oxyfanta again. Huhu, meine Lieben, wie wäre es mit Katharsis 666 von 2000, Graven Perished and Forgotten 2002 und Proclamation Black Conjuration Demo 2004. Liebe Grüße und danke für die tolle Folge und die neuen, in Anführungszeichen, Anregungen. Liebe Grüße, Donatella. Also der Name verheißt ja schon das ein oder andere Problem in ihrem Leben, aber wenn du wirklich 2000 mit 13 Abruptum, Graven und Proclamation gehört hast, dann hast du wirklich Probleme. Also ich weiß die Katharsis 666 wirklich zu schätzen. Aber das ist schon bösartigster Krach. Proclamation ja genauso, Graben
ja.
Auch.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ich habe ja auch so ein Herz für War Metal. Also, ist das schon War? Ja, ist schon War Metal, oder?
Kannst ja, das kann man schon sagen.
Problemlos so sagen, aber Halleluja, ey. Aber war mir gar nicht klar, dass die innerhalb von 4 Jahren rausgekommen sind, die 666. Mega schade, oder? Dass es die nie wieder, also, die wird, glaube ich, keiner von uns jemals original besitzen.
Nee, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig werden.
Ja. Kennst du die Geschichte, warum die nicht mehr aufgelegt wird?
Nö. Warum?
Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass das ist ja das Problem. Also vielleicht kann mir das mal irgendjemand erklären. Ich weiß nur, deswegen habe ich das gerade mal getestet. Kannst wirklich sagen, ja, die 666, die wird niemand mehr haben, ne? Die wird nicht mehr aufgelegt. Nee, da ist sich jeder sicher. Aber ich habe noch nie erfahren, warum.
Umso länger es so ist, umso eher fühlt man sich bestätigt, würde ich sagen.
Also es gibt ja so Geschichten, ne, wo einfach keiner mehr weiß, wo die Rechte sind.
Ja.
Ne, das ist
dann so gern so Beispiel gewesen.
Na gut, das Label rückt die Rechte einfach nur nicht mehr raus, ne? Kann man ja sogar so ein Stück weit, reden wir da nicht weiter drüber. Aber ich meine, die 666 kam bei Sombre Records raus. Ja. Also klar, das gibt es nicht mehr, ne? Aber das kriegt man ja noch irgendwie raus, wo die Rechte sind, oder?
Am Ende des Tages, vielleicht muss man mal gucken, wo dann die originalen Mastertapes und so weiter sind. Wer weiß, bei wem die in der Garage rum vor sich hin rotten oder so.
Ach, du meinst, dass es die Originale nicht mehr gibt? Ja, das könnte natürlich sein.
Das darf man auch nicht unterschätzen, weil jetzt ist ja nicht alles irgendwie irgendwas so akribisch aufbewahrt worden früher.
Naja, früher, wir reden immer noch vom Jahr 2000, ne? Also das wird jetzt auch schon kein klassisches Tape mehr gewesen sein, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, Dinge, also ich kann mich schon vorstellen, guck mal, das sind gerade bei digitalen Medien sind 25 Jahre eine lange Zeit.
Auch wahr. Also, klärt uns auf oder klärt mich auf. Ich möchte da gerne endlich auch mal ein bisschen Input dazu haben.
Das ist doch schön. So, ich habe mir jetzt auch hier, ich habe mir so einen Ordner gemacht mit verschiedenen Kommentaren und so. Ich weiß nicht, ich wollte erst noch diesen einen Kommentar vorlesen, den lasse ich aber irgendwie ein bisschen weg. Ich weiß nicht, der war zwar nicht böse gemeint, aber da hatte mir so ein bisschen der Ton nicht gefallen.
Oh, das ist aber immer schwierig bei geschriebenen Kommentaren, ne, den Ton zu bewerten.
Weil ich mir gedacht habe, so, bitte, was heißt hier Linkin Park ist Musik für 13-jährige Mädchen mit Zahnspange? Wen nennst du hier ein 13-jähriges Mädchen mit Zahnspange?
Er hat nicht so ganz recht, Unrecht. Er hat auch nicht so ganz recht, das ist richtig.
Ich kenne genug Linkin Park-Fans, die dir ordentlich auf die Mütze geben können, wenn du ihnen was Falsches sagst.
Ich auch. Ich auch.
Ja, ich wollte sagen, man kann diesen ganzen 2000er Rock-Metal, ich meine, hier, ich bin ja jetzt auch nicht mehr, da hängt jetzt auch nicht mal ein unglaubliches Herz dran. Klar, da verbindet man Erinnerungen mit, aber heutzutage spielt das für mich im Alltag jetzt auch nicht die größte Rolle. Aber ich kenne schon genug Leute, wenn du da auf irgendeiner Dorfdisco laufen, diese Sachen ja schon noch, also häufig und auch gerne. Ich habe das Gefühl, die Playlisten sind dort in den letzten 20 Jahren auch nicht aktualisiert worden. Vielleicht noch um Sabaton und Freiwild ergänzt worden.
Du musst da nicht mal so weit gehen. Wir hatten ja, wie wir in Karlsruhe gespielt haben, und das habe ich ja, glaube ich, erzählt, dass der eine Raum der Stadtmitte so Konzertlocation war. Und der andere Raum, also das war so mehrere Ebenen, Floors, whatever, ja, nenn es wie du willst, war Metal Disco. Und da kann ich dir aber sagen, bei In The End hat aber die Luft gebrannt auf der Tanzfläche. Und da waren nicht nur 13-jährige Mädchen mit Zahnspange.
Ja, ja, da ist auch schon die durchaus robuste Dorfjugend am Start. Und
ich mittendrin.
ich meine nur, man sollte so Leute nicht unterschätzen, die sowas hören. Das sind nicht nur irgendwelche weinerlichen Emos.
Aber man muss es ja sagen, man muss den Spott auch ein Stück weit aushalten können. Ja, sonst bedeuten einem die Sachen ja auch nichts.
Ach, Quatsch. Ja. Ich habe ja auch drunter geschrieben und das kam ja auch, da konnte man sich ja drauf einigen. Also, was hätten wir da? Also, guck mal, ehrlich, wenn wir so Sachen machen und was haben wir vor 20 Jahren gehört? Das haben wir mit 16, 15 gehört. Es gibt, man könnte sich's auch einfach machen und sagen, ich habe damals schon Nagarot gehört, aber das ist halt nicht so.
Eben, und es ist ohne Scheiß. So, also, ne, man muss die Kirche mal ein bisschen im Dorf lassen. Ich weiß, auf Social Media wird viel. Also, Social Media hat ja Lügen ja schon fast populär gemacht, wenn du mich fragst. Ne? Es ist so ein bisschen vielleicht eine steile These, aber ich glaube, du weißt, wo ich da geistig ein bisschen hin möchte. Und ich finde das, will sich das selbst nicht zu hoch hängen, aber es ist schon fast die Aufgabe von dem ein oder anderen Podcaster, dem ein oder anderen Interviewer, Influencer, nenn es YouTuber, nenn es wie du willst, auch einfach mal das ein bisschen einzuordnen, dass man die Kirche so ein bisschen im Dorf lässt. Ich weiß noch, eine für mich der größten Beruhigungen mal, wo auch mal Leute gesagt haben, so, ja, es war früher halt total normal, bei EMP zu bestellen.
Ja.
Das hat halt jeder gemacht. Natürlich. Und völlig, also selbst, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es selbst war, aber selbst ein Zingultus von Nagelfahr hat das mal, meine ich, mal zugegeben, so, ja klar, natürlich habe ich da früher meine Shirts bestellt, wo denn sonst? Gab ja nichts. Gab halt nicht Facebook Marketplace oder Google, wo du es mal kurz eingeben konntest.
Wobei ich aber auch sagen muss, Zingultus, der sowieso in Interviews immer super ehrlich und offen ist und auch sehr private Sachen erzählt.
Ich meine nämlich auch, dass er das war.
Kann gut sein. Ich meine, er war es. Jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster, weil es gibt ja auch so Interviews, die habe ich vor 15 Jahren mal gelesen oder vor 16 und versucht die jetzt noch richtig zuzuordnen. Manchmal geht's auch schief. Aber ich meine, der hat auch mal da irgendwie von irgendwie einer Fehlgeburt seiner Frau oder sonst was
erzählt. Ja.
Das ist auch ein ziemlich heftiges Interview gewesen. So ein ziemlich nahegehend.
Da gibt's eine, Nee, ey, sowas erzählt man nicht nach. Das erzählt er auch, ich glaube, es ist der Hartschnack-Podcast, gibt's eine Folge mit ihm, da geht er da auch mal ein Stück weit drauf ein, da gibt's bei Graupel einen ganzen Song auch drüber, über diese ganze Geschichte und ja, krass, also. Ja, erzählt er ein paar Sachen dazu, hört da rein, wenn ihr da hört. Hört euch da bitte die Originalstimmen an.
Ja, da habe ich, aber ich will nur sagen, ich habe vor sowas auch deutlich mehr Respekt vor Leuten, die sowas dann auch erzählen und damit auch versuchen, auch anderen Leuten, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, so ein bisschen auch dabei zu helfen, sowas zu verarbeiten, als derjenige, der versucht, irgendeinen Mythos um die eigene Person dann aufrechtzuerhalten.
Ja, also es ist ja jetzt auch, ich sag mal, das ein oder andere Interview von Anheim oder auch, das ich dann auch mal beim Olli auf dem Kanal gegeben habe, der weiß ja auch, dass ich auch schon Probleme hatte, so wo du dich ein bisschen blöd dabei fühlst, und wirklich eine der größten Sachen, die da wirklich helfen, ist einfach das, ihr seid nicht allein. So, es geht ganz vielen Leuten so. Ich weiß, so gewisse Sachen isolieren einen, vor allem auch geistig, und das ist ein ganz gefährlicher Weg. Und da ist es wirklich wichtig, ab und zu mal zu hören, ihr seid nicht allein. Und man kann es auch nicht oft genug sagen, sucht euch Hilfe.
Ja.
Man kann fast jedem helfen. Und ihr verliert dadurch nichts.
Genau. Und deswegen, ich rechne da so einem Zigultus solche Sachen sehr hoch an, das wollte ich nur mal sagen.
Ohne Zweifel. Und jetzt ist es schon fast ein bisschen banal, aber ich muss es einmal sagen. Ich finde es unheimlich krass, wie viele Leute, also wie viele sind jetzt, ne, es reden nicht von 20, aber von einer zweistelligen Zahl mir geschrieben hat, wie unheimlich prägend für sie die Farbenfinsternis von Eisregen war. Damit hätte ich ja im Leben nicht gerechnet. Also ich, von Leuten, die mir, also ein Leut, ja, darf sich selber outen, wenn er das möchte, der dieses Albumcover selbst tätowiert hat. Wo du auch dachtest, was, du echt? Ja, krass, okay. Na gut.
Ja, ich wäre immer vorsichtig, mir irgendwelche Bandsachen tätowieren zu lassen. Gut, gibt Leute, da macht das sicherlich Sinn, die dann auch ewig das so hinnehmen können. Ich weiß nicht, ob ich für mich selbst was finden würde, wo ich noch sicher bin, dass ich in 30 Jahren noch genauso dazu stehe.
Ich habe 4 Bands tätowiert. Also die Misfits, Bölzer, Fäulnis und meine eigene. Hab keine davon bisher bereut.
Kann ja jeder machen, wie er will. Ich bin nur bei mir selber unsicher. Ich traue mir selbst zu wenig zu.
Ja, bei Falkenbach wird nicht mehr so viel passieren. Mach dir keine Gedanken.
Ja, um ehrlich zu sein, glaube ich das tatsächlich. Es sei denn, er stürmt auf einmal den Reichstag.
Nee, ich glaube, dem geht's gerade ganz gut mit seiner. Ist ja frisch geheiratet, wenn ich das richtig gehört habe.
Gar nichts von dem mit. Ich will auch glauben, das ist auch so, ehrlich gesagt, ist das so ein Musiker, über den will ich auch privat gar nichts wissen.
Ist faszinierend, ne? Gerade haben wir jetzt den Kultus gelobt, dass er so down to earth, ehrlich und nahbar ist. Aber bei manchen Leuten möchte man es gar nicht, ne? Das kenne ich auch.
Ja, aber das ist ja auch, das ist bei Instille ja auch, finde ich, eine ganz andere Situation. Der gibt sich auch auf der Bühne ganz anders und die ganze Band ist anders aufgebaut. Ich meine, Falkenbach ist ja eine Band, die nicht live auftritt, die eigentlich mehr oder weniger gesichtslos ist. Es gibt kaum Fotos von dem Typen.
Also man muss auch richtig lange, finde ich, also ich musste richtig lange suchen. Ich habe das mal so typisch, wenn ich krank bin, also nicht so richtig krank, so, also sondern einfach so, dann fange ich an, so Leute zu googeln. Das interessiert mich dann immer. Bei dem musste ich, also da musste wirklich lange suchen.
Ja. Tatsächlich. Also von daher, ich dann.
Da habe ich selbst Rezo schneller gefunden.
Okay. Das ist jetzt random, aber okay.
Ja, das hat mich ja. Das ist auch so jemand, da weißt du, der hat mal in einer Band gespielt und seinen richtigen Namen kennt man ja jetzt. Also ich kannte ihn jetzt nicht. Rezo ist ja nicht bekannt, wie er heißt.
Ach so, ich dachte, du meinst den YouTuber.
Ja.
Was?
Das weißt du nicht? Rezo ist hat in Metalcore-Bands gespielt. Mehr Gitarre.
Echt? Das wusste ich wirklich nicht.
Und auch so Mathcore, der Blauhaarige, der Zerstörer, ja. Und da war mir mal langweilig und ich wollte mal rausfinden, wie er heißt. Ich wusste nur, er hat in einer Metalband gespielt. Und man kriegt das, also ich möchte, ich halte nichts vom Doxen und mehr sagt man dazu auch nicht. Da möchte ich an der Stelle auch gerade gar nicht sagen. Aber man findet ihn auf Metal Archives und mit Namen. Und mit diesem Namen findest du übrigens auch, wenn man weiß, dass seine beiden Eltern Pfarrer sind, die beiden Bistümer, ich weiß nicht, wie es in der evangelischen Kirche heißt, und beide Namen und sogar die Telefonnummern seiner Eltern. Und deswegen will der seinen Namen halt auch nicht bekannt. Ja, für die Seelsorge, ja, pass auf. Priester müssen ja angeben, ne? Weil sie ja für die Seelsorge in ihrer Gemeinde verantwortlich sind. Ja. Also man findet die wirklich, wenn du den Namen einmal hast, findest du die relativ schnell.
Ich hätte es ein bisschen lustig gefunden, wenn es jetzt irgendwie eine Verbindung zwischen Rezo und Kanonenfieber gegeben hätte.
Nee, ach, den Frank findet man auch. Das war ja, also der konnte ja nicht so.
Dass sie zusammen in der Metalcore oder Pop-Punk-Band gespielt hätten vorher oder sowas.
Nee, das ist ja, Rezo ist ja viel älter.
Ah, ich kenne auch.
Nee, stimmt gar nicht. Der ist nicht so viel älter. Stimmt überhaupt nicht.
Ich wollte gerade sagen.
Der ist in meinem Alter. Wie sind wir denn jetzt da hingekommen von Eisregen?
Wegen Falkenbach und nicht, also ohne Gesicht. Und du hast gesagt, ich könnte mir Falkenbach tätowieren lassen, weil da nicht mehr viel passieren wird.
Ja, hundertprozentig nicht.
Ja, wir, jetzt haben wir die ganze Zeit, die wir gut gespart haben.
Oder du könntest dir auch ein Bursum-Tattoo stechen lassen. Das wird da schlimmer kann es nicht werden.
Ja, das stimmt. Kann eher besser werden nur.
Kann nur besser werden. Oh Gott, jetzt haben wir was beschrien, oder?
Ja, aber ich glaube nicht, dass es besser wird. Ich könnte jetzt noch ganz kurz, bevor wir ins Hauptthema gehen, ich habe das Gefühl gehabt, wir haben jetzt mit aller Macht versucht, wieder auf die 40 Minuten zuzugehen.
Das stimmt doch gar nicht, na egal.
Auf jeden Fall, ich kann ja mal kurz sagen, wir haben hier noch ein paar Sachen bekommen, was die Leute auch gesagt haben, was so ihre drei Alben für die Insel aus dem frühen 2000er sind. Mhm. Der Rex hat einmal geschrieben, Liturgy, Dawn of Ash, Disavowed mit Perceptive Deception und Brodequin Festival. Hä, okay. Dann hat der Black and Wolves geschrieben, Satanic Black Devotion von Sargeist, Total Soul Rape von Kraft und N. Watnacks Elvox Solves Esvangatavne von Horner. On Spiritism ist die einfache Antwort von Kian Büx. Die Leute haben hier Namen, ey. Der Taeb 05s oder 05s schreibt Nagelfahr mit Virus West, Urfaust mit verräterischer, nichtswürdiger Geist und Necro.
Oh, ja.
Weißt du, da haut der mit Nagelfahr und Urfaust zwei richtige Burner raus und dann endet er auf Necrophagist.
Die Epitaph oder?
Ja, Epitaph.
War das aber Epitaph? Scheiße, ist das nicht 2007?
Nein, haben die nach 2006 noch was rausgebracht?
Es wartet ja jeder auf das alles, ist ja der Running Gag, ne?
Ja. Necrophagist, ich guck mal nach. Ich war 2006 auf der Boltrower Tour, da waren sie Vorband und ich fand sie furchtbar. Ja, ich habe Necrophagist gesehen und fand es nicht gut. Sorry, Leute. Da habe ich mir schon früh im Internet hate. Ja, die Epitaph ist von 2004.
Ach, guck.
Die haben echt nur zwei Alben rausgebracht.
Die Epitaph ist auch nur eine EP, da ist ja nicht viel drauf.
Moment. Wie lange ist die Epitaph? Das ist wahrscheinlich sowas, was du als EP ansiehst. Ja, 32 Minuten.
Alles unter 40 ist kein Album.
32 Minuten 56, also knapp 33 bei 8 Songs. Ja, kann man drüber
sprechen. Ja, okay, ja, naja, gut, okay. Das würde ich sogar, also nicht, dass ich ein Maßstab wäre, aber ich bin mir doch recht sicher, dass es als EP damals angekündigt wurde.
Es ist untere Grenze des Albums.
Vor allem damals.
Oh, Sandro hat auch was geschrieben aus meiner Band, unser Gitarrist von Blackwell. Amon Amarth vs. The World, Opeth mit Black Water Park und The Helicopters mit Rock'n'Roll is Dead.
Der Helikopter ist auch so eine Band, die ich nie auf dem Schirm habe.
Ja, vergesse ich auch immer. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir in Tumpen nichts mehr machen. Oder warum sie nach dem Ausstieg von LG Petrov nichts mehr gemacht haben. Er war ja dann sehr aktiv mit Entombed AD. Aber die anderen, der Rest von der Band hat ja nicht mehr viel gemacht. Der Faultiers hat noch geschrieben, Marilyn Manson Foleywood, Creator Enemy of God, was wir auch hatten. Und Reroute to Remain von In Flames. So. Ansonsten, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen drüber, weil sonst wird es ein bisschen viel. Wir haben hier noch Merciless. Ach, der Big Raben hat auch Totenmond mit Unterknochen, genauso wie du. Hat die Vader mit Revelations. Dan Brody hat hier noch Puritanical Euphoric Misanthropia. The Scottless Endeavor und auch die Reroute to Remain. Und beim Nihilistic Arts, liebe Grüße gehen raus. Er hat Gott die Fund mit Bloody Bee. Der Hex mit Rituale Satatum. Und Dark Nocturne Slaughter Cult mit Horror Nocturna.
Ja, natürlich ein Klassiker, aber das habe ich damals definitiv nicht gehört.
Ja, ich auch nicht. Also, ich wusste nicht mehr, was das ist, wahrscheinlich. Also ich wusste nicht mehr genau, was Black Metal ist in der Zeit. Hättest du mir auch sonst was erzählen können. Ich wusste, am Anfang habe ich mit Genres überhaupt nichts anfangen können. Ich war total überfordert. Ich habe gedacht, Cradle wäre Death Metal oder sowas.
Ich habe mir da am Anfang einfach überhaupt keine Gedanken über so Genres gemacht, ehrlich gesagt. Das kam dann erst später. Dann fand ich es unheimlich beschissen, ehrlich gesagt. Und irgendwann wird dir halt klar, ja, du brauchst es halt, um eine gewisse Einordnung und einen roten Faden machen zu können.
Ja.
Das kann nicht jeder alle Bands kennen und schon gar nicht von jeder Band auch noch jedes Album.
Genau.
Es wird nur bei so ein paar Bands wird es für mich dann einfach immer wieder abwegig, wie bei Dissection zum Beispiel oder Belphegor.
Richtig. Oder auch Totenmond.
Ja. Wobei wir Totenmond, da habe ich nur irgendwo ein Verständnis, dass man da ein bisschen über die Musik diskutieren möchte. Aber für mich ist die Section knallhart Schweden Black Metal. Und nur weil es halt nicht klingt, wie der Black Metal in der Zeit schwerpunktmäßig geklungen hat, heißt das nicht, dass es kein Black Metal ist.
Ja.
Schon gar nicht ist aus der Rückbetrachtung.
Ja.
Und das letzte Album ist dann schon melodisch. Nee, ist mir scheißegal, ist Black Metal.
Ja, wir müssen die Diskussion, diese 20 Jahre alte Diskussion müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Es ist schon krass, wie viele Jahrzehnte man in der Metal-Szene über Themen reden kann.
Du, 100%. 100%.
So, jetzt bevor wir jetzt ins Hauptthema gehen, der Kian Bax hat auch noch geschrieben, das Album mit Raben und Wölfen, cooler Albumtitel, Christenblut. So, dann haben wir das auch noch. Und jetzt wirklich, jeden guten Willen wieder aufgebraucht, jetzt sind wir beim Hauptthema. Das Hauptthema ist, Festivalbesucher hassen diesen Trick. Oder was wir an Festival-Billings hassen.
Richtig. Und ich möchte das ein bisschen auf das musikalische Rahmenprogramm eingrenzen, weil ich finde, Festivals kann man so eigentlich so, wenn du mich fragst, in so drei Bereiche teilen. Das ist Camping, das ist, ich sag mal, das Drumherum, ja, sowas wie
das Ambiente.
Essen, Getränke, Ambiente, sehr schön, genau. Und das andere ist einfach die Musik. Mhm. Und ich glaube, wenn du über alles sprichst, sprengst den Rahmen. Deswegen haben wir uns heute mal darüber entschieden, einfach mal so richtig über die Musik, einmal so richtig alles in einen Sack und mit dem Knüppel drauf.
Wir haben ja auch schon mal eine Folge über den anderen Aspekt gemacht. Festival kann auch schief gehen. Das haben wir ja auch schon mal in der Vergangenheit gemacht. Das kann ich ja auch irgendwo an der Stelle hier verlinken, falls ihr das erst hören wollt. So. Genau. Und ich habe lustigerweise im Vorfeld in dieser Folge einfach mal gedacht, so wie bereite ich mich vor?
Die Redaktion hast du beauftragt. Stunden um Stunden.
Ja, ich muss sagen, ich hatte mir vorher einfach nochmal gedacht, so, frag doch einfach mal ChatGPT, was dabei rauskommt. Und ich fand es echt ein bisschen witzig.
Du hast mir es ja geschickt und also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber da merkst du einfach, dass man in gewissen Bereichen vor ChatGPT noch keine Angst haben muss, wenn sowas dabei rauskommt.
Nee, muss man nicht. Nee, das muss man tatsächlich nicht. Aber ich fand es trotzdem ganz witzig, weil ich ihn ja gefragt habe, was waren so deiner Meinung nach so die Hauptbands, die Bands, die am häufigsten auf den jeweiligen Festivals gespielt haben? Wacken, Summer Breeze, was hatte ich noch? Partisan, Brockhartz hatte ich auch gefragt,
meine ich. Brockhartz
auch. Ja, da kamen halt ganz wilde Geschichten raus. Wobei ich sagen muss, es sind auch teilweise Sachen dabei, da kann man schon drüber diskutieren, sind das schon wirklich etwas klischeehafte Dauergäste?
Ja, wobei bei Wacken weiß man ja so, also Saxon ist es ja, das sagt ja der Veranstalter auch regelmäßig, dass das eine seiner liebsten Bands ist. Mittlerweile sind sie auch Freunde und ich finde, Saxon ist so eine Band, das musst du nicht unbedingt kritisieren, dass die alle 2-3 Jahre oder alle 4 Jahre eingeladen werden.
Ja, stimmt auf jeden Fall.
Also Saxon ist dann schon aller Ehren wert. Ein bisschen ständig diese Vorwürfe hört man ja vor allem ständig beim Partisan. Und ich finde, da ist es dann auch, also ich hab Adrian die Auswertung geschickt, ich weiß sowas nicht auswendig. Wenn ChatGPT sich nicht irrt, ist die häufigste Band, die da gespielt hat, mit 5-mal Marduk, oder?
Nee, die Marduk hat 4 Auftritte und wäre damit auch auf dem gemeinsamen Platz 2 zusammen mit Behemoth und Vortain. Bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich hätte jetzt gesagt, eher sowas wie Cannibal Corpse. Die habe ich das Gefühl, dass die ständig dort sind, alle 2 Jahre oder alle 3.
Die veröffentlichen das doch, glaube ich, sogar, ne? Wie oft sie auf ihrer Homepage, wie oft die Bands da gespielt haben.
Ja.
Also ich kann ja mal gucken, ob ich es on the fly finde.
Ja. Also die Apokalyptischen Reiter, ich weiß nicht, gut, das ist ja die Anfangszeit 98, 99, 2000.
Ja, da war doch der auch im Booking dabei, ne? Der Gitarrist, wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja, kann gut sein. Also ich meine, wir hatten ja mal die alten in so einer Partisan-Folge, auch die alten Partisan-Flyer. Ich meine, da war tatsächlich häufiger die Apokalyptischen Reiter mit drauf. Ist ja nur witzig, weil. Ja, 2007 kann sogar gut sein, dass sie da waren. Das war, glaube ich, dieser Retro-Gig, wo sie halt die ganzen alten Sachen noch mal gespielt haben. Hm. Was sie leider danach nicht mehr gemacht haben. Ich würde es mir echt noch mal wünschen. Ach komm, liebe Apokalyptischen Reiter, wenn ihr das hier hört, macht doch noch mal so eine Retro-Tour. Ich meine, jetzt ist ja auch wirklich viel Zeit vergangen. Es ist jetzt 18 Jahre her, dass ihr das zuletzt gemacht habt. Jetzt macht doch noch mal auf dem Partisan so eine Retro-Show.
Aber es gibt doch mittlerweile diese Band, die alten Apo-Reiter-Sachen spielen, ne? Spielen doch auch auf dem Malzstrom.
Ja, genau.
Wie heißen sie denn? Namen, ne?
Ja.
Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe mich nur erinnert, dass da.
Ja, ich wollte es extra umschiffen, weil ich es nicht wusste, deswegen. Aber warte mal, ich bin ja hier. Das Malstrom ist übrigens auch 12.06. bis 14.06. am Herthasee.
Ja, Werbung schadet nicht. Eins der schönsten Festivals, das ich je gesehen habe. Ich versuche es immer noch möglich zu machen, aber.
Ich bin auf jeden Fall da. Ich habe da schon voll Bock drauf. Ich werde mir auch eine neue Schlafgelegenheit und so weiter. Ah, Dostulata.
Sehr gut. Und Cannibal Corpse haben übrigens auch 4-mal auf dem Partisan gespielt. Mhm. 2005, 2010, 2022 und 2025.
Mhm.
Also,
Das macht, das passt tatsächlich.
Ach, guck mal, und 2010 hat Necrophagist auch gespielt. Dann habe ich die da wohl gesehen. Ich dachte, ich habe die auf dem Summer Breeze gesehen.
Ach, komm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Die Auswertung ist ja, ich meine, im Detail ist es ja auch egal. Ich meine, jetzt wurde dem Summer Breeze wurden so Sachen oder dem Rockhards wurden so Sachen zugeordnet, die ich aus dem Stand auch zugeordnet hätte. Ob das jetzt so hundertprozentig stimmt, lasse ich mal dahingestellt. Aber dass eine Band wie Eisbrecher, Knorkator oder Feuerschwanz gefühlt da schon 6-7 Mal gespielt hat, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist halt, ja. Auch, das sind halt auch Bands, die entsprechen dem Publikum dort.
Ja, ich finde, man muss halt eine Sache sagen, was ist der Vorwurf daran, weil, also mal ganz kurz, unter dem Vorwurf, was wir am Billing der Festivals hassen, wenn sich die gleichen Bands immer und immer und immer wieder wiederholen, was ist der Vorwurf daran? Es ist langweilig, es ist so ein typischer Safe Call und es widerspricht einfach so ein bisschen dieser Golddigger-Mentalität.
Das hat doch genau ChatGPT auch gesagt. Immer dieselben Bands, zu viel Safe Booking, wird das Line-Up zu Komfortzone statt zur Entdeckungsreise? Wo bleibt die Überraschung?
Ja, und da muss man ja sagen, genau, und diese Bands, die wir gerade aufgezählt haben, gut, außer beim Rockhards, das kann ich immer überhaupt nicht einschätzen, sind halt auch viel die Headliner. Und das ist halt ein altes Thema, wirklich, das tausendfach durchzukauen. Es baut halt keiner mehr was auf. Und ich finde das persönlich, ehrlich gesagt, viel schlimmer, als das, was weiß ich, die Abo-Reiter 5-mal und Vatein 4-mal gespielt haben auf dem Partisan in über 20 Jahren Festivalgeschichte. Also so jedes siebte Mal oder jedes achte Mal, keine Ahnung, das gönnt man den Headlinern dann ja irgendwie. Das Problem liegt ja woanders.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt das Rockhards von diesem Jahr angucke, ich hätte ja, aus dem Stand hätte ich auch schon gesagt, so Sachen wie Powerwolf, ASP, Heaven Shall Burn, Das ist doch wirklich der Safe Call eines solchen Festivals.
Ja, es ist halt so, keine Ahnung, das ist das Prosit der Gemütlichkeit der Metal-Rock-Bands, was da immer so spielt. Also ich finde es, keine Ahnung, es ist ja so ein Festival, was bei Metal-YouTubern immer wahnsinnig geliebt wird. Ich selber war nie da, habe mich nie dafür interessiert. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, ob es mit dem guten Parabelritter zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber ja, was soll man halt so ein Festival, was wird da hingehen? 10, 15.000?
Also die Bilder sehen auf jeden Fall schon mal sehr beeindruckend aus. Ich guck mal gerade nach. Ich muss natürlich sagen, sind wir doch mal ehrlich, ist es das ganze Ambiente, die Leute, die dort sind, das Drumherum, das ist natürlich das doch eher das, was einen beeinflusst. Ich glaube schon, hier, 24.000.
Ja, es ist denn doch, also ist er dann einfach auch richtig groß. Mhm. Ja, dann brauchst du halt einfach auch so ein paar gewisse Adressen, brauchst du dann halt einfach, ne? Da ist dir halt nicht damit geholfen, wenn du, keine Ahnung, was ist denn gerade so eine, ich kenne jetzt aus dem Genre nix, aber was ist denn so, was weiß ich, da bringt es dir halt auch nichts, wenn du, weiß ich nicht, Manta mal hochbuchst, zu ihren Aufbauzeiten, wobei sie mittlerweile ja schon fast wieder am Abflachen sind, ne? Oder?
Du hast jetzt nur noch so Bands gesucht. Hier, warum nicht mal? Das hat mir übrigens auch ChatGPT ausgegeben. Das hat auch ChatGPT kritisiert. Publikumswünsche versus künstlerische Vision. Müssen Festivals liefern, was die Masse will, oder dürfen sie auch mal in Anführungsstrichen erziehen und neue Trends setzen? Beispiel, warum nicht mal Headliner wie Ginger, Sleep Token oder Seal und Ardor? Wo ich gedacht habe, so, wow, ChatGPT, ja. Das sind ja komplett unbekannte Bands, die du dir ja rausgesucht hast. Das ist voll die Sleep Token. Oder Ginger ja auch.
Ja, wo gerade sagen, also Ginger ist doch, naja, die müssen erst gelbe Pullover mit dem Bandschriftzug für 50 Euro oder 80 Euro verkaufen.
Ja, also das ist schon.
Oder andere sympathische Sachen machen. Aber nee, also wie gesagt, ich für mich, mir persönlich, ich will damit nur sagen, also, oder ist es dir so ein arger Dorn im Auge, wenn alle 7 Jahre, weiß ich nicht, der gleiche Headliner oben steht? Also stört sich wirklich so sehr?
Ich finde, das Problem ist umso größer das Festival ist, umso größer ist das Problem. Weil die Spitze wird halt immer zulaufender, ne? Also ich finde so, du merkst es zum Beispiel bei einem Keep It True, was ja wirklich so ein richtiges Perlentaucher-Festival ist. Da hast du das Gefühl, dass der ja wirklich der Organisator dahinter versucht, wirklich jedes Jahr ein Line-Up aus dem Boden zu stampfen, was die ganzen True- und Heavy-Metal-Fans wirklich komplett nochmal überrascht.
Ja, der Olli hat aber auch, muss man sagen, zwei sehr komfortable Geschichten. Der hat sich einfach jetzt über die ganzen Jahre auch dermaßen einen Ruf erarbeitet. Du kannst wirklich aufs Kit fahren. Sag mal, wie viele Bands kennst du hier auf dem Flyer? Und die Antwort ist ganz oft, keine Ahnung, drei? Ich komme halt hier hin, weil die Band wahrscheinlich, wenn der Olli sie ausgesucht hat, ziemlich geil ist. Und das, also ich bin kein Fan der Musik, aber das, was man so hört, ist wohl immer so. Und das musst du auch sagen, der Olli kann von einem ausverkauften Festival ausgehen und hat kein Interesse daran, damit irgendwie sonderlich reich zu werden. Und dadurch kann der sich halt Sachen erlauben, ja, einfach auch einen Opener mal aus den USA einfliegen zu lassen.
Ja.
Das kann auch nicht jeder, ne? Also ich denke, ein Rockharz hätte da schon die Möglichkeit mit 24.000. Ein Wacken braucht man gar nicht drüber reden. Die können und die machen, aber und auch die machen das. Aber es bringt dir halt nichts, eine Band, wo dann am Ende, beim Wacken wirst du immer 5.000 Leute vor der Bühne haben, beim Headliner, schätze ich mal. Aber es nutzt dir halt auch nichts, wenn es dann am Ende so ist.
Aber sag mal, haben die beim, ich bin da überhaupt nicht im Game drin, aber haben die beim Keep It True auch irgendwie so eine Regelung, dass die Bands dann nicht im Umkreis von so und so vielen Kilometern spielen dürfen?
Ganz sicher.
Weil, das ist ja immer das Interessante, die Bands werden ja eingeflogen und da könnte man sich denken, ja, wenn die schon mal hier sind, könnten die doch auch nochmal ein paar andere Gigs in Deutschland spielen. Aber sehr viele von denen machen das einfach nicht. Auch wenn es laut ist aus Japan oder sonst wer.
Ja, da weiß ich dann immer nicht, was man so alles erzählen darf und was nicht. Bei den Japanern geht es gar nicht so sehr drum, dass die irgendwie einen Gebietsschutz haben oder so. Die haben auch einfach gar nicht so sehr das große Interesse an Europa.
Ja.
Auch, also, das musst du einfach an der Stelle sagen, die sind abgeschirmt, ne? Denen ist nicht bewusst, dass die dass Loudness wahrscheinlich nach dem Keep It True noch die Turbinenhalle in Oberhausen und die Markthalle in Hamburg voll machen, wahrscheinlich. Und auch das Keep It True hat jetzt ähnlich wie, Achtung, Fußballreferenz, so ein bisschen wie Hansa Rostock, jetzt auch nicht überall jetzt, ne? So ganz große Kooperationen, so, weil das halt wirklich Sparte, Sparte, Sparte ist. Und es gibt da noch eins in Griechenland, das Name mir jetzt nicht einfällt, Schande auf mein Haupt. Die machen das ab und zu, dass die sich dann eben sowas teilen. Aber im Großen und Ganzen ist das Keep It True sehr, 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 sehr auf Exklusivität bedacht. Was in den Verträgen dann steht, das wissen wirklich drei Leute und das geht auch niemandem was an.
Da möchte ich aber jetzt mal ganz, also ich meine jetzt mal den Markus Lanz. Das interessiert mich, da möchte ich mal nachhaken. Wie findest du das denn eigentlich? Wie findest du das? Exklusivität. Ich finde, das ist ein sehr zweischneidiges Pferd.
Ich finde, es ist halt. Also das berühmte zweischneidige Pony an der Stelle, ist es definitiv. Exklusivität halte ich für wahnsinnig wichtig. Aber Dinge, die wichtig sind, sind halt einfach meistens auch wahnsinnig nervig.
Ja.
Und das ist ja so ein bisschen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, für mich sind viele Sachen, Umgang ist einfach der Respekt im Umgang mit der Sache. Eine gewisse Exklusivität ist einfach wichtig, dass wenn das Keep It, bleiben wir einfach bei dem Beispiel Loudness, das Keep It True Loudness bucht, ist es halt einfach verdammt, und das kostet halt einen hohen Betrag, ist es halt verdammt wichtig, dass sie drei Tage später nicht in Würzburg in der Posthalle stehen, für 18 Euro Eintritt.
Ja, ich bin, vielleicht übertreiben wir mit dem Status von Lautness. Ich glaube, die würden eher vielleicht so ein Kolossal spielen in Aschaffenburg oder so.
Spielt ja an der Stelle jetzt keine große Rolle. Du kannst auch Sabbat nehmen zum Beispiel, die auch schon.
Oh, Sabbat.
Aber, ne? Also
Heavy keine Load. Ahnung.
Ja, für mich, Heavy Load, das krasseste für mich war einfach Aria, ne? Also das ist einfach nur, weil ich die von meiner Frau halt kenne und auch, ihr könnt euch da echt mal Videos auf YouTube anschauen, in was für Arenen die normalerweise spielen. Die hätten,
die Russen.
Da hättest du das, ja, da hättest du damals ja noch, konnten sie ja noch kommen, naja, ist jetzt auch ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Und die waren auch nicht jünger, also das könnte der einzige, erste und jemals einzige Auftritt in Deutschland gewesen sein beim Keep It True. Da hast du das Gefühl gehabt, die machen nach dem Keep It True jetzt nochmal eine Stadientournee in Deutschland. Und was da beim Keep It True die Luft gebrannt hat, hätte das wahrscheinlich sogar funktioniert. Mhm. Aber natürlich, wenn du in der Tauberfrankenhalle in Lauda Königshofen bist, ne, dann musst du und gibst halt einen hohen fünfstelligen Betrag für eine Band aus. Ich kenne keine Gagen, nur mal so. Ne? Ich weiß es nicht. Aber das muss ja so sein. Dann ist es halt einfach auch verdammt wichtig, dass du deine Investition absicherst. Ne? Das ist bei allem so und so unromantisch ist es einfach manchmal, so ganz exklusive Acts sind auch eine Investition und das haben sie sich dann auch verdient.
Ja, okay. Aus der Sicht verstehe ich das absolut. Aus Band- und Veranstalter-Sicht verstehe ich das. Aber für mich oder für Leute, die es besuchen, hat das ja Vor- und auch Nachteile. Wenn
100%.
Wenn es nah bei einem selbst ist, ist es geil. Also wenn es nicht allzu weit ist und man sowieso auf dem Festival ist, ist es ziemlich cool. Weil es natürlich auch was ist, was nicht jeder hat. Diese Exklusivität, einzige Deutschland-Show oder einzige Show in Europa oder erste Show seit 30 Jahren, das hat natürlich auch nochmal einen ganz anderen Vibe, als wenn es jetzt ist, irgendwie, ja, die Band ist jetzt irgendwie dauerhaft wieder zurück und spielt jetzt eine Tour von 30 Gigs. Das war zum Beispiel der erste Auftritt von Morgoth, den ich gesehen habe nach der Reunion, hat einen ganz anderen Vibe gehabt 2011, als dann die drei anderen, vier anderen Gigs, die ich dann noch gesehen habe von denen.
Ja, also da gebe ich dir komplett recht. Auf der anderen Seite muss einfach so eine gewisse Leidenschaft, muss manchmal auch mit Leiden, konnotiert sein, ne? Hm. Für mich zum Beispiel war das der erste Gig von Dylight. Das war mir scheißegal, wo das ist, da fahre ich hin. Da habe ich die Karte gekauft, bevor ich gegoogelt habe, wo Wels ist. Das war mir doch scheißegal. Ich wusste nicht, muss ich fliegen? Ich wusste, gut, Österreich, okay, gut, ich will es nicht massiv übertreiben, ne? Das ist ja schon ein Land, das mir bekannt war, Österreich, ja. Also ich wusste schon, das wird jetzt keine Katastrophe, aber also fahre ich jetzt wie nach Graz, irgendwie fast schon an die Grenze runter nach Kroatien, oder ist das irgendwo mitten im Land oder ist das ganz woanders? Das war mir aber an dem Stelle auch völlig scheißegal. Auch ich kann dir auch sagen, bei Luna Aurora, da wusste ich, habe ich auch erst die Karte gekauft und dann, wo spielen die eigentlich? Ah ja. Ja, gut.
Ich stell mir jetzt gerade vor, wie du so denkst, so, ach, wo spielen die Dylight? Austria? Ist das mit den Kängurus und den Koalabären? Nein, Andi, du meinst Australien. Das ist Österreich. Ach so, wo liegt das?
Ah, ist das nicht da in Richtung Erzgebirge, kurz an Frankfurt vorbei? Ja, das ist ja wirklich bei mir, glaubt mir das, ich bin in Geografie wirklich so dumm. Aber es gibt halt einfach Bands, keine Ahnung, wenn das nicht gerade Südamerika ist oder Australien, wie du gerade richtig angesprochen hast, oder USA, wenn das irgendwie Europa ist und so ein Anrainerland, dann kaufe ich mir die Karte und danach schaue ich, wo das ist. Also klar, okay, gut, fair enough. Ich gehe auch nicht mehr auf so viele Konzerte wie du. Für mich ist es gar nicht so krass wichtig. Ist ja auch so ein Thema, wo man mal ansprechen muss. Kommen wir dann gleich noch dazu. Nach der Exklusivität sind die steigenden Preise. Mir kann es halt auch relativ scheißegal sein, ob ich 100 oder 150 Euro Sprit verfahre. Und Metal-Konzerte, die ich besuche in den Bands, die mich interessieren, sind gar nicht so wahnsinnig teuer. Beim Kid ist ja eher das größere Problem, ist gar nicht so das nah dran. Beim Kid ist das große Problem, das Festival war jahrelang ausverkauft an dem Tag, wo es stattgefunden hat. Das heißt, du kamst von außen gar nicht ran.
Ja. Man muss es entweder halt gucken, ob du irgendwie von Leuten, die halt dann in dem Jahr doch nicht konnten, noch irgendwo bei Kleinanzeigen oder im Internet allgemein auf Tauschbörsen noch was bekommen hast.
Wenn sie keine Karten haben, hingefahren, und wenn sie keine Karte gekriegt haben, blind eine Karte fürs nächste Jahr gekauft. Haben ganz, ganz viele gemacht.
Krass.
Also ja, und wie gesagt, das ist ja das Problem an Exklusivität so richtig. Weil klar, ist das nervig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, was in den Verträgen steht, weiß keiner. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn du ein Veranstalter aus Hamburg bist und einem Olli schreibst, hey, kann ich Band XY buchen, ne? Und weiß ich nicht, 4 Tage nach dem Keep It True und es ist wirklich in so einer Berlin-Hamburg-Distanz. Ich bin mir sicher, der sagt nicht, nö, fick dich. Bei manchen Bands muss man halt sagen, hat er halt vorab auch einfach, das sind halt auch teilweise Bands, die 30, 40 Jahre kein Gig gespielt haben. Und die sagen, lassen sich dann halt von ihm behatschern über Jahre Arbeit und viel Geld. Ja, komm, wir machen es einmal. Oftmals, auch das weiß ich nicht, das kann uns jemand vielleicht beantworten, der den Podcast hört, ist es gar nicht so sehr so viel Geld, dass du jetzt nie wieder arbeiten musst. So viel kann das Festival ja auch nicht bezahlen. Ist es eher so dieses wirklich jahrelang hartnäckige Dranbleiben einfach und einfach Ultra-Fan sein.
Sorry, ich war gerade abgelenkt. Ich habe mir mein Bier aufgemacht und der Bierkorken ist oder der Kronkorken ist, glaube ich, quer durchs Zimmer auf die Lampe auf dem Schreibtisch geflogen. Zumindest hat der Ton nach der Schreibtischlampe geflogen.
Ja, bei Adrians Behausung ist es mitten in den Westflügel geflogen, kann ich euch sagen.
Ja, genau. Genau, der große Westflügel hinter dem Casino.
Na gut.
Ja, das haben wir jetzt natürlich sehr stark ausgeweitet. Aber ja, wie war bei mir damals mit Nasum halt auch so. Ich hätte nach Hüngse fahren können und er hat gesagt so, nee, scheiß drauf, ist, ich mag das Festival nicht, ich fahre ich aus Full Force. Ist halt Richtung Sachsen, ist halt Sachsen, Leipzig, ist ewig weit weg. Draufgeschissen mache ich. Kann man auch mal mitnehmen, der Rest des Festivals wird halt auch schon passen. Und jetzt muss man, und das hat, daher wäre ich auch ohne ChatGPT drauf gekommen, eine Sache, die halt wirklich, oh, jetzt erstmal schön den Whisky inhalieren.
Boah, der hat so einen, der riecht, also ich weiß, dass es nicht geht, Whisky ist destilliert, aber der riecht einfach nach Salz, nach Seeluft. Es ist, oh, Entschuldigung, ich bin alles ein bisschen gut. Zu begeistert von dem Whisky vielleicht.
Ach, das ist doch okay, das ist doch okay. Nee, was ich sagen wollte, was da welcher ohne ChatGPT drauf gekommen ist, Festivals, Billings ist wirklich immer ein Spannungsfeld zwischen, mache ich es zu breit gefächert oder mache ich es zu monothematisch? Ich finde, beides kann seine Vor- und seine Nachteile haben. Zu monothematisch, das ist immer so das Problem, was ich auch schon häufiger hier mal angesprochen habe, wenn es zum Beispiel um Black Metal Tagesfestivals ging. Also zum Beispiel die guten alten Burning Stage Dinger oder Nacht der drohenden Schatten oder wie sie alle heißen, Satan's Convention, Black Kings of Black Metal, Zeremonie der Schatten war nie so lang, aber halt so diese Satan's Conventions und Black Kings of Black Metal, wo du halt wirklich von 13 Uhr mittags oder nachmittags bis 1 Uhr nachts 12 Stunden lang mit Black Metal zugeballert wurdest und dann irgendwie nach ein paar Stunden dir gedacht hast, so ein paar Farbtupfer wären ja jetzt doch mal ganz nett. Und währenddessen bin ich ja dann auch auf anderen Festivals genervt, wenn halt wirklich wie auf dem Full Force von einer Hardcore-Punk-Band bis hin zu 1349 auch alles spielt.
Das Problem ist halt, diese monothematischen Festivals sind halt so ein bisschen, wie wir es vorhin schon hatten, dieses Safe-Booking. Das funktioniert in der Regel, dann kriegst du eine gewisse, keine Ahnung, so typisch, könntest du ein Post-Black-Metal-Festival machen, das war zeitlang so viel Trend, du weißt, du kriegst die Leute schon zusammen und es ist halt ziemlich sicher. Bei diesen gemischten Dingen, das musst du schon sehr können, finde ich. Ja. Und da musst du sehr, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl bewahren und jede Band, die da als Farbtupfer kommt, der muss auch klar sein, die können da auch richtig reinscheißen. Also das kann auch richtig in eine Hose gehen und dann ist das für alle unbefriedigend. Für einen Veranstalter, der Geld verbrannt hat, für die Band, die dann auf der Bühne steht und einfach weiß, okay, hier war gerade voll, jetzt sind gerade noch 8 Leute hier im Raum und 2 davon schlafen und 3 sind die Barkeeper, ne? Also das ist ja halt dann auch nix.
Ja.
Bis hin zu den Leuten, die sich denken, oh toll, jetzt was mache ich jetzt 45 Minuten, während die Scheißband da spielt.
Ja, aber jetzt die Frage. Wie passt diese schizophrene Annahme denn zueinander? Wie kann man den idealen Farbtupfer gestalten auf einem Festival?
Wenn ich das wüsste, würde ich eins veranstalten, ne? Also du musst halt ultra, ultra Fan sein. Ne? Also dieses Hell over Hammerburg ist da für mich so ein Beispiel. Kennst du das?
Ja, vom Mühlmann das Festival, ne?
Ja, also der kennt sich halt aus, ne? Der weiß genau, worauf er Bock hat. Und ganz ehrlich, der hat auch den Arsch des Jahrhunderts in der Hose, da von Auflage zu pokern, dass der nicht in die Privatinsolvenz geht, wenn dieses Billing mal keiner sehen will. Weil das ist schon auch ein bisschen teuer, wenn du nur ein, zwei Bands sehen willst. Ohne ihm zu, also muss so sein, weil die Bands sind ja alle, ne? Also, das muss ja auch was kosten.
Sind wir mal ehrlich, Musiker sind alle geldgierig, deswegen ist das alles so teuer, Leute.
Ja.
Also lasst euch da nichts erzählen. Wir beide sind auch sehr tief in der Musikbranche drin als... Ja,
Westflügel, ich schwenke hier meinen Whisky währenddessen, ne? Also ganz klar.
Als zwei Leute, die in Underground-Metal-Bands spielen, können wir euch sagen, dass es in der Musikindustrie und bei den Musikern immer nur ums Geld geht. Die verdienen viel zu viel, erzählen euch immer, ja, Existenzminimum oder sonst irgendwas, stimmt gar nicht. Sie haben Geld zum Scheiß. Nein, natürlich nicht.
Auf jeden Fall.
Natürlich nicht. Bevor das jetzt noch jemand glaubt. Nee, natürlich nicht, aber also das Ganze drumherum ist halt einfach teuer. Und ich verstehe schon, was du meinst. Ich guck mal gerade, wer spielt nächstes Jahr? Oh, auf dem Hellover Hamburg ist Forteres. Oder Forteres, wie spricht man es aus?
Ich sag Forteres, aber bei den Beins kannst du davon ausgehen, dass du es wahrscheinlich falsch machst.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein cooler Headliner, muss man sagen.
Das musst du erstmal im Kreuz haben.
Jetzt Atlantic Codex, ja, kann man drüber streiten, aber der Rest sieht ja schon wieder ganz
lecker aus. Das ist schon eine relativ wilde Kombination immer, finde ich persönlich. Ne? Es ist viel so Heavy Metal, True Metal bis hin zum War Metal.
Ich glaube, die perfekte Art, wie man auch mit den Farbtupfern arbeitet, ist, es muss von der Attitüde und vom Vibe her halt auch ähnlich sein, ne?
Ja, das ist halt, aber interessant finde ich persönlich, dass da gewisse Sachen auch einfach manchmal funktionieren.
Ja.
So dieser Oldschool Heavy Metal und Black Metal funktioniert recht gut zusammen, erstaunlicherweise.
Ja.
Wenn du das aber mal nüchtern betrachtest, am Reißbrett, ja, sag ich mal, mit bester ChatGPT-Manier.
Ja, logisch.
Hätte ich, ganz ehrlich, vor 10 Jahren, wenn du mich gefragt hättest, glaubst du, das funktioniert? Ich sag, auf gar keinen Fall.
Vielleicht einfach ist die Attitüde, was so dieses absolute Untergrund angeht, dieses wirklich komplett nach dem Unbekannten, nach dem Neuen, was nach dem Antikommerziellen suchen und nach dem, was sich einfach versucht, möglichst untrendy zu sein. Ich glaube, da gibt es dann doch wieder viele Überschneidungen.
Und auch ja, dass Leute vor den Kopf stoßen, ist da halt auch einfach durchaus en vogue in beiden Musikstilrichtungen.
Mhm. Und ich meine, es gibt ja genug Beispiele von Musikern, also die eigentlich aus der Black Metal, also der tieferen Black Metal Szene kommen und sich dann ja über die Jahre auch so ein bisschen hinentwickelt haben und dann auch durch ihre, das klingt ja so blöd, aber so durch ihre Meinungsführerschaft oder also einfach, dass es auch Meinungsmacher sind, ne? Man kann jetzt denken über, man kann über einen Fenris, man kann über einen Ernie denken, was man will, aber die beeinflussen schon die Leute auch ein Stück weit in ihrem Denken.
Ja, hundertprozentig, ne? Also Leute waren ja nicht erst Influencer und dann war ihre Meinung gezählt, sondern es passiert ja oft genau umgedreht.
Ja, eben.
Aber ich meine, du hast doch einfach Bands wie Malo Carpatan zum Beispiel, die einfach beides machen, mehr oder weniger.
Ja.
Gleichzeitig. Auch das funktioniert ja dann. Ob es jetzt Oldschool Heavy Metal ist halt einfach auch, Achtung, jetzt werden mir wieder einige Musiker wieder stark widersprechen, halt auch ähnlich primitiv und repetitiv wie Black Metal auch manchmal einfach ist.
Mhm.
Auch das kannst du so auf Anschlagstechniken und Riffs runterbrechen. Nicht im Prinzip, also nicht hundertprozentig, aber so, dass du halt einen gewissen Konsens hinbekommst, dass es einfach funktioniert.
Man kann auch insgesamt sagen, dass Black Metal da, finde ich, ein bisschen freier ist. Wenn das Sinn macht, also freier im Sinne von seiner stilistischen Interpretation, weil viele Leute, ich habe das Gefühl, viele Leute unterschätzen immer, wie vielfältig Black Metal ist, weil Black Metal ist nicht einfach nur 180 Beats und durchgeschrammelt bis morgen früh, sondern das ist, also du hast dieses doch sehr harte und auf die Fresse gehenden Black Metal mit vielen Beats und Blastbeats und sonst was, aber du hast auch doch Avantgardistisches. Du hast
DSBM, ganz krass.
DSBM, naturverliebten, so fast schon neofolkartigen Black Metal. Also du kannst Black Metal auf so viele Arten spielen, finde ich, dass dadurch, dass du da auch Artverwandtes leicht einbringen kannst, finde ich, hast du es da einfacher als bei zum Beispiel Death Metal. Beim Death Metal ist es deutlich schwieriger. Ein Death Metal Festival abwechslungsreich zu gestalten, ist gar nicht mal so einfach.
Nee, also da kriegst du vielleicht noch Grindcore und Slam mit rein und da haben schon die Hälfte der Leute keinen Bock mehr.
Boah, das ist sogar noch problematisch.
Mein Beispiel wäre jetzt nämlich auch Slam. Also ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube, dass man, also ich persönlich kann es für mich auf jeden Fall sagen, als Black Metal Fan bist du es auch mehr gewohnt, dass gewisse Dinge gemischt werden, weil Black Metal eben so groß ist. Da kannst du halt mal so eine Punk, sage ich mal, Black Metal Band wie Endstille haben mit so dieser Fuck off and die Attitüde und davor kann halt auch eine DSBM Band mal ganz problemlos gespielt haben und was weiß ich, der Headliner ist Marduk.
Ja.
Das würde schon, das gab es wahrscheinlich schon und würde auch funktionieren.
Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich finde, Black Metal hast du es da, kannst du dir dann, also da kannst du mit der intelligenten Zusammenstellung mehr Abwechslung reinbringen, als wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, so Brutal Death Metal, Grindcore ist wirklich sehr schwierig. Deswegen, diese Death-Feste, wo wirklich nur Brutal und Gore Grind spielt, das ist für mich auch irgendwie, das ist sehr schwer auszuhalten, da 8-9 Stunden rumzuhängen, weil es wird doch sehr schnell anstrengend.
Ja, es ist hundertprozentig. Also ich persönlich konnte das noch nie leiden.
Also es gibt zum Glück auch positive Ausnahmen, Heidelberg Death Fest oder so, die auch immer mal wieder halt auch sehr auf die oldschooligen Sachen setzen und auch mal versuchen, ein bisschen abwechslungsreichere Black Metal Bands oder Death Metal Bands unterzubringen. Aber ich kenne da wirklich auch viele so kleinere Veranstaltungen, die ich in den letzten Jahren besucht habe, Frankfurt Death Fest war. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum das Frankfurt Death Fest gescheitert ist.
unter anderem,
es hatte viele, es gab einige Gründe, warum es gescheitert ist, aber auch hauptsächlich, weil es doch sehr einseitig war, was die Auswahl der Bands anging.
Ja, und also ich verstehe so Sachen einfach auch nicht. Ich meine, du kannst dir halt nicht 11-mal die gleiche Band anschauen.
Nee, ne?
Außer wenn du ab der zweiten halt schon stinkbesoffen bist und halt so lange mitmachst, bis du umkippst.
Ja.
Ist dann halt völlig scheißegal, welche Band das gerade ist.
Ja, eben. Ja, eben. Also.
Aber auch dafür gibt's übrigens, auch da gibt's ja Fans für, ne? Und das ist auch vollkommen cool, dass es so Leute gibt, aber.
Ja, natürlich. Also, ich meine, das ist ja, ich sag ja immer nur, wie das bei mir persönlich ankommt. Ich meine, klar, wenn du es wirklich sehr monothematisch startest, muss dir halt auch klar sein, dass der Rahmen meistens nicht so groß sein kann. Außer du bist das Gond und die Onkels, aber das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Phänomen. Ich glaube, das spielt hier außerhalb der uns gesteckten Rahmens.
Ja, komplett. Und auch da muss man, also da gilt halt der, ich weiß, mittlerweile in unserem Podcast schon fast sehr abgedroschene Satz, man muss das halt schon können. Und du brauchst auch das mag vielleicht eine sehr unpopuläre These sein, du brauchst auch eine gewisse Erfahrung und ein gewisses Know-how. Und Know-how im wirklich ganz wortwörtlichen Sinne, Entschuldigung. Weil momentan, es wird ja immer so viel, man muss das einfach mal sagen und es mag unsympathisch sein, sowas laut auszusprechen, aber momentan versuchen halt auch immer ganz viele Leute Festivals zu organisieren, schon in einer gewissen Größe, wo du denkst, wow, und für die erste Auflage holst du dir das?
Ja, ja.
Und dann so 3 Monate vorher gehen die Battle-Posts los und 6 Wochen später wird's dann abgesagt, weil keine Tickets verkauft worden sind. Und ihr kriegt halt nicht unendlich viel Vorschuss von den Leuten. Und dadurch, dass das ist halt so ein typischer Ouroboros, ne? Die Festivals finden statt. Oh, aha, das ist ja interessant. Na, ich warte erstmal ab, ob's stattfindet, bevor ich mir ein Ticket kaufe. Weil dann sagst du, ey, das hört sich geil, das will ich supporten, ich kaufe mir mal ein Ticket. Jetzt darf ich wieder um die scheiß Rückabwicklung kümmern, wo die Hälfte dann wieder nicht funktioniert. Und ich dann einfach im Endeffekt Geld aufs Spiel setze. Und dann gibt's natürlich einfach die Festivals, wo du weißt, 6 mittelgroße Bands für 50 Euro, na, ob das gut geht?
Es nerven solche Sachen. Also so Dinge, wo du vorher dir denkst schon, das kann nicht gut gehen. Das ist sehr unangenehm. Auch ein sehr unangenehmes Beispiel habe ich dir ja heute geschickt.
Bringst du es jetzt? Da würde ich mich freuen.
Ja, ich bringe das mal, ohne die Band zu nennen, weil ich möchte die Band ehrlich gesagt ein bisschen schützen. Es geht also mich erstmal, ja, ich hätte es an ihrer Stelle nicht rumgeschickt, aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich lese einfach mal die Nachricht vor. Das Einzige, was ich nicht zensiere, ist das Festival, weil das Festival gehört schon so ein bisschen ausgecallt. Aber okay. Auf jeden Fall haben sie geschrieben, ey, wir gehen unseren Followern ungern auf den Keks, aber das ist eine große Chance für uns und wir brauchen euren Support. Also dieser Bernie Sanders-mäßige.
Ja, vor allem dieser erste Satz, wir gehen euch ja ungern auf den Keks, aber so nach dem Motto, also wir gehen euch jetzt mal kurz auf die Nerven.
Genau. Wir haben es endlich ins Finale fürs Rocco del Schlacco geschafft und brauchen
dann... Das ist Saarland, ne?
Ja, ich meine schon. Ich guck gleich nach, wie das ist. Die letzte Runde erfolgt mit einem SMS-Voting. Hierfür benötigen wir eure Unterstützung. Die Band mit den meisten Stimmen gewinnt einen Slot auf dem Festival. SMS-Voting. Eieiei, die 90er wollen ihre Abstimmungsmethode zurückhaben. unter dem folgenden Link findest du einen Button. Beim Anklicken öffnest sich deine SMS-App automatisch mit der richtigen Nummer und unserem Abstimmungscode bla 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 im Textfeld. Eine Stimme pro Nummer. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Und ich denke mir so, was ist denn das für, also das finde ich ja richtig bescheuert. Also solche Modelle.
Ja, klar. Also erstmal kannst du davon ausgehen, bei diesen ganzen Tools, nutzt es ruhig, aber danach ist dann eine Nummer in der Datenbank.
Genau.
Schon mal das Erste. Dann sich als Band dafür herzugeben und dann dieses geistlosen Nachrichten einfach rauszuschicken, das ist, also, ey, wenn Festivals, also, Wie sagt man sowas jetzt höflich, ja? Wenn sich Festivals dazu herablassen, ihr eigenes Booking, was ja, wenn du mich fragst, so das Heiligste bei einem Festival, bei einer Veranstaltung, bei einem Konzert, bei allem eigentlich, ist ja das Booking, das muss man, ja, das goldene Kalb. Und wenn du da wirklich einen Teil davon für so einen schäbigen SMS-Abstimmungswettbewerb hergibst, dann spricht es doch einfach auch schon Bände für dein Festival.
Was auch schon Bände spricht, ist, wenn du aufs Rocco oder Schlacko gehst und gehst auf den Festival, also auf den Reiter-Festival und dann auf Mitmachen, kommt als erster Satz das Rocco oder Schlacko eine große Festivalfamilie. Allen Acken, allen Enden und Enden gibt es Möglichkeiten, Teil des Festivals zu werden. Bla 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 bla. Und ich denke so, oh ja, genau das, genau das. Ich möchte mich auch unbedingt noch hier kostenlos wahrscheinlich zum.
Werde Teil unserer Festivalfamilie, kauf ein Ticket und schlepp Bierbänke, du Hassack.
Genau. Ist in was? Im Saarland, ja, in Püttlingen. 7. Bis 9. August, ist das nicht auch das Wochenende vorm Partisan, meine ich?
Ja, meine ich auch, ja.
Ja, gut. Also, oder, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Art und Weise ist irgendwie ein bisschen unsympathisch. Also, so
Bands. Ja, ein bisschen ist gut.
Und was spielt da bisher? Okay, TBA. Ich weiß nicht, ob das eine Band ist oder ob einfach nur der noch nicht feststeht. Ja, steht noch nicht fest. Okay.
To be announced.
Ja. Also, ja, manchmal gibt's ja so witzig. Haha, wir heißen TBA. Wir sind nicht TBA. Also, keine Ahnung. Ja,
die Bands sollten sich alle auflösen.
Ja. Menasmus spielen da, Team Scheiße, Contra K, Matzen, Betontod, Coltrane. Oh, Coltrane aus Japan, cool. Butcher Sisters, tja, also TBS, Hinter Shikari, Bosse. Ja, also.
Naja. Echt, und da bewerben sich Teufelnacht für.
Ja, Teufelnacht waren es nicht, aber eine Band, die, ja, also ich weiß es nicht. Also, ich würde der Band tatsächlich mehr zutrauen. Aber scheiße, Coltrane würde ich tatsächlich gerne sehen.
Nächste Woche ist wahrscheinlich aus dem Podcast rausgeschnitten und dann kommt, hey, wir mit Blackhöl haben es ins Voting zu.
Genau, das wäre es noch. Ja, ich hoffe, aber Coltrane spielt. Ich hoffe, die haben kein Exklusivding. Die stehen relativ weit unten im Podcast. Und sie kommen auch aus Japan. Die kommen aus Japan. Vielleicht sind sie aber ein bisschen mehr der. Der Sänger ist auch nicht hundertprozentig Japaner. Der ist auch halber Amerikaner vielleicht.
Oh, das heißt, der spricht. Oh, eine japanische Band, die Englisch spricht. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt.
Ja.
Also, den kann man ja wirklich. Also, ich encourage alle Veranstalter, schreibt dem einfach mal eine Mail. Die sind in Deutschland, die Flüge scheinen bezahlt zu sein. Versucht mal, sie abzugreifen für 2-3 Shows. Vielleicht landen sie ja sogar, ey, wenn die im Saarland spielen, könnten die vielleicht sogar in Frankfurt landen.
Ja, stimmt. Muss ich mal Ausschau halten. Ja, die haben ja so die, zum Beispiel, wer die Netflix-Serie Bastard kennt, die haben die Soundtrack da teilweise für gemacht. Das war ganz, ganz geil. So, darum soll es doch gar nicht gehen. Also mir ging es jetzt halt tatsächlich einfach nur darum, dieses
Betteln.
Ja, also, ja.
Ich möchte es ganz knallhart Betteln nennen. Und es gibt an einem Festival-Billing für mich nichts Nervigeres als Betteln.
Ja, also es gibt angenehm, also ich finde es ja generell nicht schlecht, dass man auf seinem Festival-Billing auch ein bisschen Platz macht, um jüngeren Bands eine Möglichkeit geben, dort zu spielen. Aber es gibt sympathische Arten, wie man das macht, und es gibt unsympathische Arten, wie man das macht.
Nochmal, einen SMS-Wettbewerb, der sicherlich finanziell, also die SMS wird wahrscheinlich nicht umsonst sein, ja. Mhm. Das ist ein kommerzieller Anspruch, das ist eine weitere Einnahmequelle und sonst nichts. Mhm. Das hat für mich nichts damit zu tun, Bands eine Chance zu geben. Das sind genau wie diese Band-Contests, wo du diese Karten für kaufen musst, diese Emerganza-Dinger, ne?
Ja.
Wo wir auch gespaltener Meinung sein können, aber eine Sache können wir nicht wegdiskutieren. Das hat nichts mit Booking zu tun. Ihr seid da nicht willkommen. Ihr kriegt da keine Chance, ihr seid eine Einnahmequelle für das Festival. Und da gibt es, wie du sagst, sympathische Wege, das zu machen, klar. Festivalzeit kostet Geld. Das ist auch komplett klar, wenn ihr eine komplett unbekannte Band seid, die genau 0 Leute mehr auf dieses Festival zieht. Ihr kriegt eine Dreiviertel oder eine halbe Stunde Festivalzeit und da könnt ihr nicht auch noch 500 Euro Gage kriegen. Das sieht man irgendwie ein. Aber sowas geht einfach nicht. Und dieses Bands betteln lassen ist zum einen, finde ich, richtig schäbig. Und dann muss ich auch einfach an der Stelle sagen, Bands, die sich dazu herablassen zu betteln, finde ich genauso schäbig. Weil ja, ihr habt viel Konkurrenz. Ja, man muss sich abheben. Ja, wir mit, was weiß ich, manche Leute finden es ja auch schon schäbig, dass wir mit Anheim zum Beispiel bei unserer ersten EP verschiedenen YouTubern Pakete geschickt haben, so finden ja auch schon Leute schäbig. Das finde ich aber nochmal was ganz anderes, als eine Nachricht zu ticken, ey, schreibt eine SMS für meine Band.
Sorry. Ich habe jetzt mal draufgeklickt auf dem Handy, auf dem PC geht's nämlich nicht. Ich habe so drauf zu klicken. Es will sich auch direkt, also es will dann direkt die SMS-App aufgehen. ich würde gerne erstmal irgendeine Seite haben, wo ich lesen kann, was die Konditionen sind. Also vielleicht kostet es auch, ey, wir sollen, vielleicht kostet es auch nicht mehr als eine normale SMS oder ist sogar kostenlos, wenn man einen SMS-Flatrate hat. Ich will jetzt hier niemanden ans Kreuz nageln. Aber es ist halt schon, also das geht
ja
schon.
Mindestens die Nummer ist ja weg danach.
Ja, das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen unangenehm. Es fühlt sich ein bisschen unlauter an vom Festival, muss ich sagen.
Ohne Scheiß, also und keine Ahnung, das würde mir, wenn ich für Coltrane mir das Ticket gekauft habe, ich habe keinen Plan, was dieses Rockhotel Schlacko kosten soll, keine Ahnung, spielt für mich auch an der Stelle keine Rolle. Ich habe mir ein Ticket gekauft, weil ich Coltrane sehen will und was weiß ich, wo ein großer Fan von TBA bin, dann kommt sowas, weißt du? Da hab ich schon wieder 30% weniger Bock auf so ein Festival zu fahren.
Bin ich aber mal gespannt, wie viel kosten die jetzt. Jetzt hast du mich angefixt. Ich möchte wissen, wie viel die Tickets kosten. Early Bird Ticket, 3 Tage Kombi-Ticket mit Camping. Das Camping ist nicht inklusive. 152.
Okay.
Tagesticket
3 Tage. Ja, gut. Ist ja falsch. Ja. Und? Teuer, aber geht noch.
Es gibt auch die VIP-Kombi-Ticket, Zugang mit exklusivem VIP-Bereich inklusive Camping-Ticket für den regulären Campingplatz, 259 Euro.
Ja. Aber guck mal, wenn das schon 100 mehr kostet, dann weißt du doch schon, was das für eine Veranstaltung ist.
Wohnmobil-VIP-Bundle inklusive 2 VIP-Tickets und Camping, 589 Euro.
Und muss sich das dann jeder in dem Wohnmobil kaufen oder musst du das einmal kaufen und du fährst ja nicht mit 5 Leuten in einem Wohnmobil, aber 3, 4 können das ja theoretisch schon sein.
Also wenn ich das richtig verstehe, müssten ja dann eigentlich 2 Leute sind schon mal abgedeckt im Wohnmobil mit ihren VIP-Tickets, aber die anderen müssen sich wahrscheinlich auch VIP-Tickets holen, sonst macht es ja keinen Sinn.
Ja, das denke ich mir nämlich auch so ein bisschen, ne?
Ja.
Boah, überleg mal, 4 Leute erstmal 1.000er latzen.
Oh, Camping-Ticket. Jetzt interessant. Wir haben ja schon geklärt, dass 152 Euro Camping nicht inklusive. Was kostet Camping extra?
Ja, ein 50er, oder?
Naja, nur 30. Aber 30 ist auch schon genug, finde ich, für eine Person.
Ja, da kommt dann noch ein Müllpfand wahrscheinlich dazu, ein Parkticket. Und deswegen hasse ich diese versteckten Kosten dann immer so ein bisschen. Hey, dann sag doch, dass du 300 Euro von mir willst.
Das ist schon fies. Ich muss schon sagen, also für das Line-Up, gut, ich bin jetzt auch nicht so hundertprozentig. Also ich hätte jetzt bei allem, bei meiner, also Contra K, weiß ich, hat Chartsplatzierung und sonst irgendwas. Aber
kennt den gar nicht.
Ja, ist, glaube ich, ein Deutschrapper, meine ich. Also oder irgendwas im Rap-Trink. Aber gut, ich bin nicht so in der Szene drin. Ich möchte jetzt auch, ich kenne da Querbeat und Betontod und so, da kenne ich vom Namen, habe ich aber nicht viel mit zu tun. Ich möchte nicht unterstellen. Vielleicht ist es auch sein Geld wert. Aber so viel mehr als das Partisan ist schon eine Ansage. Also das ist schon.
Ey, und das Partisan muss sich ja schon jedes Jahr für seine horrend steigenden Kosten, ich sage das hier bewusst in Anführungszeichen, rechtfertigen. Wobei es, glaube ich, eins von ganz wenigen Festivals, sagen wir es vielleicht mal so, ist, wo ich mich noch nie um Geld betrogen gefühlt habe.
Nee, ich auch nicht.
Andere Sachen gehen mir da schon ab, aber Geld war nie ein Thema vom Partisan, finde ich. Allein schon, dass du ein Bier und ein halbes Hähnchen zusammen für unter einen Zehner kriegst, ist einfach brutal.
Das ist schon gut, dass man satt wird für unter einen Zehner.
Ja, satt und was zu trinken noch dazu und dann noch ein Kuba und noch ein Kuba und noch ein Kuba und es sind nicht 50 Euro weg, sondern ein 20. Das ist doch schön.
Wenn der 50er weg ist, hast du im besten Fall einen Hut.
Ja, wenn du einer von den ersten, was waren es, 100 haben sie, glaube ich, mal gesagt, 100 Hüte haben sie jedes Jahr, ne?
Oh Gott, immer dieses Kampftrinken am Anfang, am Mittwoch, das hat mir schon so, das hat den Donnerstag schon sehr schwer teilweise werden lassen. Du siehst am Donnerstag auf dem Partisan auch immer sehr viele Leute, die sich durchkämpfen.
Ja, ich komme ja seit jetzt ein paar Jahren meistens erst Donnerstag an, aus verschiedenen Gründen. Keine Ahnung, also du warst jetzt schon auf meinem Camp, das sieht da ja jedes Jahr ziemlich gleich aus. Und das Schönste, was es einfach gibt, ist, wenn einfach auf dem Boden so 2, 3 Hüte liegen. Du bist um 12.30 Uhr da und alles schläft noch. Da weißt du genau, oh, der Mittwoch war hart.
Der Mittwoch, muss ich ehrlich sagen, und das ist, es ist ja, das Ambiente ist ja wirklich wichtig. Und der Mittwoch, ist halt schon so ein Ritual. Man trifft sich bei der Metal Disco, trinkt ein paar Cuba Libre, sagt immer, hi, du auch schon da. Das ist einfach, das gehört einfach irgendwo dazu.
Ja, es fällt mir auch schwer drauf zu verzichten, aber ja, in ein paar Jahren geht's ja vielleicht wieder.
Ja. Ich bin am Überlegen noch dieses Jahr. Ich bin ein bisschen am Schwanken, aber es schwenkt aktuell schon wieder eher in Richtung. Ich habe schon wieder zu viel Lust, um es nicht zu machen.
Ja, das gefällt mir. Ich unterfüttert es ein bisschen. Ich habe da ja 2, 3 Ideen, wie ich mir sicher bin, dass du dir deine Haupt-Anti-Argumentationen nochmal überlegst. Ja. Aber neue Schlafmöglichkeiten haben mich jetzt dann doch neugierig gemacht. Da bin ich ja gespannt.
Also ich habe da so ein...
Oder hast du einfach so ein neues Zelt gekauft?
Ja, also ich habe da so eine coole Kombination aus Feldbett, Zelt und Matratze gesehen. Die fand ich schon sehr geil. Also ist zwar ein bisschen nicht ganz billig, aber sie sieht so geil aus, weißt du, dass du nicht direkt auf dem Boden liegst, sondern das Feldbett. Auf dem Feldbett ist noch ein Zelt und du kannst den Boden aufpumpen. Das sieht schon ziemlich geil aus.
Ah, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, also im Endeffekt, mein Zelt ist ja auf dem Boden, aber ich habe eine 40 cm hohe Matratze da drin. Und rechts und links liegt halt von rechts bis oben unser Zeug. So, ich liege auch nicht auf dem Boden. Dadurch geht das wirklich total klar. Die Lärmbelastung ist halt einfach nach wie vor im Zelt ein Thema für mich. Und da ich einfach mir antrainiert habe, über Jahre mit Kopfhörern zu schlafen, ist das auch kein Problem. Wenn ich jetzt noch Schlafmaske hinkriegen würde, würde ich auch mal richtig gut schlafen auf dem Festival.
Ja.
Naja, jetzt kommen wir ja jetzt genau da müssen wir, reden wir auch noch mal drüber, über das Ambiente. Aber jetzt nicht heute. Es geht mir um die Bands, weil einen Punkt muss ich einfach noch machen.
Ja.
Und das ist wo es mich immer wieder wundert, dass da so wahnsinnig wenig drüber gesprochen wird. Und das Problem kommt ganz oft mit Diversität. Es ist das verdammte Thema Sound.
Ach so.
Es ist mir einfach nicht klar, wenn du ein gewisses diverses Billing buchst, dich vorher da nicht anständig drum kümmerst, dass da jemand ist, der sich mit den Bands vorher einmal beschäftigt hat und weiß ein bisschen, wie die klingen müssen. Es gibt so Festivals, das angesprochene Partisan, das mit dem Wind einfach ein Riesenproblem hat, und das andere Festival, das Ragnarök zum Beispiel, wo es einfach jedes Jahr Thema ist, dass diese Halle unheimlich beschissen ist, um da drin Sound zu machen. Aber es kann nicht euer Ernst sein, oder der Ernst von Leuten sein, dass ich teilweise da mitkriege, dass da irgendwelche Mischer für 50 Euro eingekauft werden, die ihre dritte Veranstaltung mischen und dann 8, 9 Stunden ohne Pause neun Bands mischen müssen, die komplett unterschiedlich sind und er es sich vorher offensichtlich nie angehört hat und teilweise den Rider an Tag der Veranstaltung in die Hand gedrückt bekommt.
Ist so.
Das ist so einfach, das ist einfach eine Mischung aus Respekt vor der Veranstaltung, Respekt vor den Bands und nein, liebe Veranstalter, nicht alle Bands bringen ihren eigenen Mischer mit.
Nicht mal Anheim.
Ja, wir sind dran. Wir sind dran, weil einfach wirklich, also das ist ja so ein bisschen ein Thema, was mir aus uns bei Anheim, da haben wir ja auch schon drüber geredet, wo ich dir auch schon mal erzählt habe, warum wir mit In-Ear-Rack spielen, ist ja genau das ein Problem. Das liegt aber einfach dran, dass, klar, sorry, aber das verstehe ich auch total, wenn ein Mischer wirklich irgend so einen Witzbetrag bekommt, bei irgendeinem Verein angestellt ist oder teilweise gar nichts bekommt, verstehe ich schon, dass der Abend für ihn auch schön sein soll. Und wenn seine Definition von einem schönen Abend halt 23 Bier sind, ja, dann sind die das halt. Wenn du dann aber halt der Headliner bist, dann musst du halt auch irgendwie ein bisschen Verantwortung tragen. Und deswegen das In-Ear-Rack. Und jetzt muss man mittlerweile einfach sagen, kommt's auch vor, dass es einfach auch vor der Bühne klingt wie scheiße. Und da bist du dann halt wirklich einfach drauf und dran zu gucken, ey, jetzt gucken wir nochmal in unseren Geldbeutel, schrauben wir unser Budget, also unsere Gage nochmal einen Huni nach oben und nehmen jemanden mit. Also wirklich, das, und dann, sorry, aber ich, mir ist schon klar, dass Anheim sind garantiert nicht Metallica, ne? Und selbst auf unserem Niveau bist du da schon drauf und dran zu sagen, ey, da muss einer mit. Wir hatten halt mit Kain früher, das kann man auch einfach mal so transparent erzählen, das Riesenglück, dass unser Gitarrist auch Live-Mischer bei Veranstaltungen war. Und der hat das, was alle Mischer hassen, gemacht, aber es hat dich oft gerettet, einfach mit seiner Funke neben den Mischer gestellt an seinem Mischerpult und hat ihm dabei zugeguckt, wie er den Sound auspegelt. Und nicht selten, wirklich nicht selten hat er gesagt, ey, Kamerad, ja, du hast recht, wenn du eine Stimmungsband, eine Schlagerband machst etc., muss das hier alles so und so laut sein, aber wir sind eine Metalband, wir drehen die Gitarre jetzt mal auf.
Verstehe, was du meinst.
Ja, und machst du dir auch nicht immer Freunde mit, muss man auch dazu sagen, aber es sind einfach Sachen, die gehen manchmal nicht. Und das sind, und ich rede da wirklich nicht von den bemühten Veranstaltern, die so kleinere Locations mieten und dann da drei Bands ranholen, vier Bands. Da ist es interessanterweise nie ein Problem.
Oder Chaostraum. Es ist,
ja, oder Chaostraum, genau. Da ist es nie ein Problem. Borstream, Malström, alles nie ein Problem. Es sind einfach immer so diese mittelgroßen Konzerte, die einfach denken so, ja, klappt schon. Klappt schon, stellt euch doch nicht so an. Ja, wie, ihr braucht einen Mischer. Gibt's hier nicht. Dreht einfach laut.
Ja.
Oder auch, also eben schon, und da habe ich mittlerweile gar kein Problem mehr, das auszusprechen, im Valhalla von Köln. Wo du einfach das Gefühl hast, der Mischer schätzt manchmal einfach, wie laut es sein soll.
Ja, manchmal denke ich mir auch bei nicht so großen Venues. Ich weiß gerade gar nicht, war das nicht letztens auch in irgendeinem Metal-YouTuber-Video das Ding, so kleine Venues, ist der Sound besser?
Nee.
Nicht so, ne?
Beim Bede war das.
Ja, ja.
Der Herr der steilen Thesen.
Ja, also, ja, schön wär's. Schön wär's, nur die großen Hallen verkacken es immer mit dem Sound und die kleinen kriegen es gut hin.
Aber der kommt aus NRW, ich check schon, was er meint.
Ja, ja, also ich habe auch schon, es gibt kleine Locations, auch kleine Festival-Locations, wo ich mir schon teilweise gefragt habe, so, sag mal, du stehst jetzt nicht so viel weiter von mir weg. Wie kannst du das als guten Sound durchgehen lassen?
So nach dem typisch kennst du garantiert, du kannst den Sänger gar nicht hören, Mischer. Das ist doch dein Job, das jetzt zu merken. Du merkst es schon oft daran, wenn Mischer einfach die ganze Zeit über den Kopfhörer aufhaben.
Ja.
Stimmt. Dann weißt du schon genau, oh, das wird nix.
Oh ja, das stimmt. Und wenn dann auch als Leute aus dem Publikum bei ihm stehen und irgendwie sagen, ja, man hört doch nichts, was ist los?
Und dann so, hä?
Ja, ist.
Ah, hat jeder schon tausendfach erlebt. Übrigens, was ich da einmal sagen möchte, wo ich mit den besten Sound immer wieder hatte, ist einfach so dieser ostdeutsche Do-it-yourself-Gedanke. Ich liebe den ja sowieso. Du kommst rein und es ist einfach so eine ganz stinknormale Gastwirtschaft und denkst du, lieber Himmel, und da bringt irgendjemand seine eigene PA mit, also jetzt eine Profi-PA, ne, irgendein Mischer, so, also weiß ich nicht, so Irrsinn, wenn du uns hörst, du zum Beispiel fällst mir da immer wieder ein, und dann weißt du ganz genau, mittlerweile bin ich da einfach wirklich ruhig wie die See und denk mir, jawohl, da kommt jemand, der bringt sein Equipment, das er schon seit Jahren kennt, in einen Raum, der beschäftigt sich jetzt damit und dann dauert so ein Soundcheck, dauert doch immer nur so 10 Minuten und dann wunderbar. Ja. Also wenn du In-Ear hast, ne, beim normalen Monitor dauert es dann halt 20.
Wir sollten mal versuchen, hier für ein Sponsoring herzubekommen, für diesen Podcast von irgendeiner In-Ear-Firma. Dann wird der Name da irgendwie so in der Mitte irgendwo eingeblendet, so die ganze Zeit. Sponsored by In-Ear Monitoring Inc.
Du wirklich mittlerweile, weil wir willst, also das ist ja bei uns, es sind ja sechs, sieben verschiedene Hersteller, die so, ne, wo
das
da
halt jeder so ein Witz, weil du so viel darüber redest.
Ach so, ja, weil es mich halt so mitnimmt, dass das nicht mehr Bands machen. Es löst so viele Probleme und wirklich, ich habe jahrelang, dummer alter Witz.
Jahrzehntelang.
Ja, genau, jahrelang habe ich mich damit rumgeschlagen mit schlechten Monitoren und es ist halt wirklich so einfach. Es gibt dafür eine wirklich einfache Lösung, die sogar so ein Idiot, der nicht mal anständig auf einen Link klicken kann, wie ihr gemerkt habt, wie ich versteht.
Du bist ein technisches Mysterium für mich. Also du kannst diesen ganzen Soundkrempel, Instrumentekrempel, da bist du Technik. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht technikaffin bist, weil da bist du's. Da bist du's tierisch. Du bist nur nicht computeraffin. Das bist du.
Hundertprozentig nicht. Ich habe kein Interesse. Das Ding ist halt, ich habe das im Podcast schon mal erzählt. Ich erzähle das nochmal. Ich bin 37 Jahre alt und dieses MacBook, das vor mir steht, ist mein drittes. Also nicht mein drittes MacBook, sondern ich hatte vorher einen Siemens Laptop. Nein, davor hatte ich einen Acer Laptop, dann hatte ich einen Siemens Laptop und jetzt das MacBook. Ich habe noch nie einen Tower PC besessen. Mehr PC Laptop Zeuggeschichten besitze ich nicht. Ich habe noch ein iPad hier irgendwo, da weiß ich nicht mal, wo das ist. Und that's it. So, ich habe davon keine Ahnung und habe auch kein Interesse. Bei so Musikequipment, da gebe ich dir total recht. Das liebe ich, damit kann ich mich Stunden beschäftigen. Auch da muss ich aber sagen, gibt's ja auch diese Computertechnik, ne, diese Modeler, wo ich auch in Helix zum Beispiel spiele. Das finde ich gar nicht so wahnsinnig spannend. Aber so Preamps, Amps, das finde ich alles super interessant. Da kenne ich mich auch aus.
Ja, sagst du ja auch immer, wenn die Leute auf der Bühne sind, dass du dann sehen wirst, was sie da machen und so weiter.
Das immer, ich will, zeig mir was, also wirklich, ich renn darum, zeig mir, was du hast.
Ja, also dieses bisschen Gearwatching und so, das, darüber, wir können auch mal darüber reden, damit wir das auch mal, dann müssen wir uns, wie gesagt, einen Gast holen, weil ich alleine bin ein furchtbarer Ansprechpartner dafür, dann müssen wir uns mal mindestens noch mal eine Person dazu holen.
Du besitzt immerhin ein eigenes Mikrofon, das hat auch nicht jeder Sänger.
Das stimmt, ich habe mir sogar extra ein neues gekauft.
Oh, echt?
Ja, habe mir jetzt endlich mal ein neues, nicht gesponsert, ich habe es mir wirklich selbst gekauft, neues Shure gekauft.
Es ist kein SM58, ne? Das sehe ich am blauen Rahmen.
Ja, das ist hier Beta 58A.
Hast du einen Knopf dran? Hm?
Nö, ist kein Knopf. Ich mag das aber auch nicht, wenn Knöpfe dran sind. Weil ich komme immer unbewusst drauf. Außerdem leiern die nach einer Zeit aus, wenn man nicht aufpasst. Hatte ich auch schon. Das ist scheiße, da musst du immer gucken, dass du den dann so festhältst, damit es nicht nach unten geht.
Das klingt fantastisch.
Genau.
Ja. Mein Hauptbass ist übrigens gerade beim Kundenservice vom Thomann und ich höre seit mehreren Wochen jetzt schon nichts.
Das ist ein gutes Zeichen. Oder auch ein schlechtes.
Ja, sehr gut, sehr gut. Gut, dass ich mehr als einen habe.
Ach ja, übrigens, was war noch das Thema? Ach ja, genau, wir wollten über Festival-Billings reden.
Mm.
Und wir machen jetzt einen Deckel drauf, weil ich glaube, wir kommen nicht mehr auf einen produktiven Ast hier heute.
Ja, da wird es mich interessieren. Ne, wir haben ja dann immer ein paar Stunden Vorlauf. Interessiert die Zuhörer da ein zweiter Teil?
Richtig.
Weil ich hätte schon noch ein paar Sachen.
Ja, es gibt noch sicherlich andere Sachen, über die man reden kann, aber das Thema ist ja so riesig. Also zu alte Headliner, immer die gleichen Bands.
Bocklos.
Was für ein Ding?
Bocklose Bands.
Ach, bocklose, ich habe Bordklos verstanden. Ja.
Bordklos finde ich auch richtig nervig. Nein, einfach so typisch, weiß ich nicht, wir haben es vorhin angesprochen, Exklusivität nervt natürlich, aber das Gegenteil nervt auch, wenn eine Band so eine 50-Shows-Tour spielt und du bist auf der Festivalrutsche so Show 47 oder so und die Band hat keinen Bock mehr.
Ey, ganz ehrlich, wie es das erste Mal war, S-Fix zu sehen, nachdem sie wieder da waren. Also, boah, geil hier, Partisan, S-Fix sind endlich wieder da. 3 Jahre später, was? Hier spielt schon wieder S-Fix.
Das waren doch erst letztes Jahr Hail of Bullets da, hört auf. Und
Grand Supreme Blood Court. Ja. Ja, so, also so Sachen. Also, okay.
Und die S-Fix-Tour wird man doch sehen, oder? Grand Supreme Blood Court, Hail of Bullets und Headliner S-Fix. Die Tour wird echt interessant.
Wobei ich glaube, inzwischen haben sich die Lineups komplett getrennt. Also ich glaube, Hail of Bullets gibt es auch gar nicht mehr.
Ja, ja, wahrscheinlich nicht.
Ne? Ist ja auch egal. Ich will jetzt nicht schon wieder Fehler machen, die ich beim nächsten Mal korrigieren muss. Deswegen nutzt die Zeit, schreibt ihr mal hier in die Kommentare, was sind so die Dinger, die euch an Festival-Billings annerven. Nervt euch, wenn immer das Gleiche kommt oder findet ihr das ganz gut? Ist es toll, dass die Sachen exklusiv sind, dass man was Besonderes sieht oder nervt es, dass man dafür dann, keine Ahnung, was man in Hamburg ist, wohnt und das Ding findet in Wels statt, dass man
fliegen muss
und durch halb Europa reist. Schreibt es alles mal in die Kommentare und auch Dinge, die wir vergessen haben, die wir vielleicht bei einem potenziellen zweiten Teil erwähnen können, falls ihr Bock darauf habt. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von einem Gear-Podcast haltet. Sollen wir mal über über Andis Gear-Affinität reden?
Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Und an der Stelle ein Like dalassen gerne und ihr könnt auch mal totgehört abonnieren. 3.320, die 3.333 sollten wir doch mal hinkriegen hier bis Juni.
Ja, ich habe gedacht, wir schaffen die 4.000 dieses Jahr. Mal gucken.
Ich würde das noch nicht aufgeben.
Nein, das Ziel wird noch nicht aufgeben. Das Jahr ist ja noch nicht mal zur Hälfte vorbei.
Eben. Genau.
Und wie gesagt, eine Bewertung dalassen und zeigt dieses Video eurem lokalen Soundmann und sagt ihm, wie kacke sein Sound ist, den er mal wieder gemischt hat.
Ja, und stellt dabei euer Bier auf seinen Mischpult und schreit ihm ins Ohr, das lieben die.
Ja, genau, stellt das Bier auf das Mischpult und fragt, was macht dieser Knopf? Während die hinten.
So. Einfach mal, und alle, die nach oben geschoben sind, mal nach unten ziehen. Auch das ist immer eine gute Idee.
Genau.
Okay, genau, so, jetzt reicht's.
Genauso geil wie bei Metal DJ jetzt immer zu sagen, so, kannst du den Song bitte als nächstes spielen? Ich muss in den nächsten 5 Minuten gehen. Auch sprich diese Lieben.
So. Ja, gut.
Jetzt aber wirklich ein Deckel drauf. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Lasst euch nicht ärgern und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Menschenfach, Neuner Grund Podcast mit dem aufmerksamen Andi. Macht es gut. Auf Wiedersehen.